Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf 5 Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
Darf man eigentlich noch ein frohes neues Jahr wünschen?
Sicher, sicher, sicher. Ja?
Dann sollen wir an dieser Stelle erstmal unseren Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr wünschen.
Frohes Neues.
Dass ihr gut gestartet seid. Ich bin auf jeden Fall ganz gut gestartet, kann mich nicht sonderlich beschweren, außer so eine kleine Krankheitswelle.
Mhm.
Wie sieht es bei dir aus? Auch gut gestartet?
Auch entspannt gestartet. Arbeit fängt jetzt wieder an. War am Anfang gut, dass sie gemütlich gestartet ist. Jetzt könnte sie ein bisschen Fahrt aufnehmen, aber das liegt jetzt nicht an der Menge prinzipiell, sondern es liegt daran, dass ich momentan irgendwie auf, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Leute warte und dann drehe ich hier so ein bisschen Däumchen. Aber ansonsten alles fein.
Okay. Aber du hast eben auch schon gesagt im Vorgespräch, es fühlt sich heute ein bisschen steif an und wir gucken, dass wir nochmal in dieses Podcast-Jahr 2025 reinkommen, in unser 6. Jahr.
Ja, krass.
Auf dem Studiosofa und wir gucken mal. Und tatsächlich beginnt das Jahr mit dem Gast, mit dem der Podcast überhaupt gestartet ist.
Und wenn das nicht ein Omen ist.
Genau, das ist ein Omen. Das war natürlich auch so geplant. Deshalb lassen wir ihn auch jetzt nicht länger warten und legen einfach mal los.
Jawohl.
Studiosofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 224. Ich spreche heute mit dem steifen Klaus Beetz.
Und ich mit dem immer noch etwas kränklichen Weihnachtswichtel Marc Bohn.
Genau. Das war ja nicht meine Krankheitsphase.
Ach so. Aber egal. Ich dachte, du hast sie dann mitgenommen immer noch. Das ist ja oft so, ne?
Nee, das war hier so zu Hause.
Hm? Ja, ja, eben. Das verteilt sich dann ja so, ne?
Genau, das streut sich. Ja, wir begrüßen heute den, was mich sehr, sehr freut, Grammy-nominierten Audio-Ingenieur und Producer Hans-Martin Buff. Hallo Hans-Martin, schön, dass du dabei bist.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen, ne? Die Ersten werden die Letzten sein oder so?
Nein, nein.
So geht's.
Nee, so ist das nicht.
Gut.
Wir sprechen heute darüber, was total Sinn macht, wenn wir so jemanden wie dich zu Gast haben, über das Produzieren von Immersive Audio. Du verrätst uns ein bisschen was zu deinen Workflows, gibst uns Tipps und verrät uns Tools, die du nutzt. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr das natürlich wie immer über die Kommentarfunktion tun, auf den Plattformen, auf denen ihr da gerade uns live zuschaut. Und ja, Hans-Martin, herzlichen Glückwunsch zur Grammy-Nominierung.
Jawohl, Glückwunsch.
Erstmal
vielen
von
Dank,
uns beiden.
Dankeschön.
Kannst du uns sagen, für welche Produktion oder um welche Produktion es sich dabei handelt? Oder wie ist das beim Grammy? Da ist man ja für eine gewisse Produktion dann eben nominiert, ne?
Naja, es gibt ja diverse, es gibt diverse Kategorien, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel als Produzent nominiert wärst, dann bist du nominiert als Marc Bohn. Und dann steht dann, wenn du nominiert bist, drunter so eine Liste von Sachen, die du in dem nominierten Jahr gemacht hast und so. Also es ist ganz verschieden. In meinem Fall, ich bin nominiert für Best Immersive Audio Album für Peter Gabriel I.O. Und da sind dann, das sind immer verschiedene, die dann den Grammy wirklich mitnehmen können. Und bei Immersive ist es der, der es gemacht hat, also der Inch. Und dann gibt es Immersive Produzent gibt es auch. Also in diesem Fall sind Herr Gabriel und ich nominiert.
Ach cool.
Sehr cool.
Und die Grammys standen ja so ein bisschen auf der Kippe, würde ich jetzt mal sagen, ne, aufgrund der aktuellen Lage in L.A., was uns natürlich alle sehr beschäftigt. Aber die Grammys finden statt und du fliegst dann auch hin?
Ich fliege hin und ich war auch echt nervös, dass sie nicht stattfinden, weil das ist so der teuerste Familienurlaub meines Lebens. Weil meine Tochter ist sowieso in Kalifornien für ihr Studium für ein Jahr. Und haben wir gedacht, da fliegen wir jetzt alle rüber und dann fahren wir bei ihr vorbei und gehen dann dahin. Also es ist ein Riesenaufriss, was jetzt Flüge und Rumfahren und Unterkommen und so angeht. Und dann dachte ich mir, oh Gott, wenn das jetzt alles in den Arsch geht. Und dann habe ich echt viel zu tun zurzeit. Das heißt, ich hätte vielleicht gar nicht, wenn es jetzt in einem Monat gewesen wäre oder in 2, da hätte ich gar nicht hinfahren können, weil wirklich viel ansteht und bla bla bla. Aber es kam eine Mail rum, lustigerweise nicht an die Nominierten, sondern nur an die Mitglieder der Recording Academy, also das ist ja so ein Verein, der dann auch das wählt und alles macht, dass das definitiv stattfindet, aber ein paar Partys wurden abgesagt, die halt normalerweise in der Woche vorher stattfinden. Weil das ist ja wirklich ein Riesenevent. Mhm. Das ist schon geil. Ja, also das ist wirklich eine Woche lang so die Creme unserer Industrie, die sich da einfach mal versammelt und sich mal unterhält und ein Bier trinkt und so.
Ja,
schon
cool.
Geil.
Und fliegt Peter Gabriel dann auch dorthin?
Das ist eine ausgezeichnete Frage. Herr Gabriel ist meist kurzfristig entscheidungsfreudig. Und mal schauen, was passiert. Aber es ist ja nicht nur mein immersives Werk nominiert, sondern auch Best Engineering, Non-Classical ist für Peter Gabriel I.O. Insofern so meine ganze Posse aus den Real World Studios, die sind da und wird geil. Freue mich drauf.
Du warst ja sehr viel im Real World Studio auch unterwegs. Wie kam es denn dazu?
Boy, das ist eine lange Geschichte. Was passiert ist, ist, ich habe ja, du erinnerst dich, ihr seid ja die braven Verleger meines Buches über binaurale Musikproduktion. Und als ich das geschrieben habe und die Platte dazu gemacht habe, da, das war während der Corona-Zeit und ich habe das mal während der Produktion von Rock Believer von den Scorpions, die ich ja co-produziert habe und aufgenommen habe, dem Andreas Sennheiser vorgespielt, der einer der zwei Sennheiser-Buben, die den Laden da schmeißen. Und die ja viel gemacht haben, zumindest zu der Zeit noch, was Binaurales angeht. Also da gab es noch diese Kopfhörer, diese Mikrofone, die man sich in die Ohren stöpselt und das Ambio VR und was da auch immer die alles da gebastelt haben.
Die waren ziemlich cool, fand ich, ne?
Diese
Mikrofone in den Kopfhörern.
Also ja, ich habe auch die mehr, oder?
Ich fand die echt super.
Die gibt's jetzt auch für billig. Die haben mal 300 irgendwas Euro gekostet und jetzt kriegst du sie, wenn du auf eBay guckst, für ein Fuffi.
Naja,
also es ist durchaus wert, solange das noch geht, solange es noch einen Lightning-Anschluss am iPhone gibt, wo man es hier reinstecken muss, ist es das wert. Anyway, dem habe ich es vorgespielt und dann hat der gemeint, ey, Peter Gabriel hat mich angeschrieben, ob ich jemand wüsste, der sich mit diesem Binauralzeug gut auskennt. Ich bringe euch mal zusammen. Und dann ist nichts passiert, weil so Sprüche kriegt man ja recht oft in unserem Business. Und dann eines Morgens habe ich echt eine Mail gekriegt, da stand drin, hallo, mein Name ist Peter Gabriel. Ich würde gerne das machen, könntest du mir vielleicht helfen? Und ich...
Mal gucken.
Sorry? Ja, genau.
Ob ich Zeit habe.
Ey, da gab es so diverse Momente, da kann ich ja mal kurz vorgreifen, weil das ist eine super Anekdote wirklich, was da passiert ist. Also ich erzähle mal kurz weiter, wie es dann lief. Also dann gab es diverse Zoom-Geschichtchen mit ihm und seinem Team und ich war ja schon auch davor öfter im Real World mit Projekten von mir, wo ich einfach das Studio gebucht habe, weil es ist ein super Studio einfach. Ne, ist auch zumindest für englische Verhältnisse günstig und du kommst da unter und es gibt was zu essen für günstig und all so ein Zeug. Ist einfach geil.
Cool.
Und jedenfalls sein Team kannte mich dann. Also Peter Gabriel hat mir das geschrieben, diese Mail. In CC war das Team und die dann, ey, das ist ja der Buff, ey, geil und so. Und dann habe ich erstmal ein Jahr oder so mit dem Team dies und jenes gemacht, was schon geil war. Ne? Also wirklich, wir haben so ein paar theoretische Projekte gemacht, wo man zum Beispiel einfach mal probiert hat, wie das für Radio funktioniert. Ja, also wenn man jetzt das binaural streamt, wie das macht, dann haben wir da mit einem englischen Radiosender rumgebastelt und so weiter. Und Peter Gabriel hatte ich dann in echt und in Person noch nicht kennengelernt und er hatte sehr wohlwollend beobachtet und dann kam echt so Sprüchlein von wegen, mal schauen, ob ich Zeit habe. Da kam halt sein damals jetzt auch für einen Grammy nominierter und einer von Jack Antonoffs Ingenieuren mittlerweile.
Cool.
Der heißt Olli Jacobs, der war damals noch der Chef bei Real World. Der kam lachend rein und hat gesagt, Peter hat sich überlegt, ob er dir mal die Sachen vorspielt, an denen er gerade arbeitet. Aber er weiß nicht, ob die schon gut genug für dich sind. Und ich so, ja klar. Ist so, ne? Peter Gabriel, der muss sich erstmal anstrengen, bis ich mir das anhöre, den Scheiß, den der da macht. Also es war echt witzig, auf welcher Ebene das da gelaufen ist. Und dann gab es halt Momente, da habe ich ihm mal vorgespielt, was ich so in Atmos bis dahin gemacht hatte. Das war ja relativ neu da noch. Und dann gab es eine Woche, wo ich einfach mal was angemischt habe. Was auch eine gute Story ist, ne? Also da bin ich aufgeschlagen. Die haben mich gebucht gehabt für eine Woche oder so. Und dann die Woche vorher kam vom Team so ein Mail, der kann die ersten zwei Tage von der Woche nicht da sein, weil er was anderes macht mit Brian Eno. Sollen wir verschieben? Und ich, für Brian Eno kann mich jeder versetzen, das haut schon hin. Und dann bin ich, ich habe bestimmt was zu tun. Dann bin ich dann dahin. Und habe dann seine Assistentin gefragt, sag mal, soll ich mir schon mal was anhören? Und habe so die Antwort erwartet, die ich von Prince gekriegt hätte, nämlich, keiner hört meinen Scheiß, außer ich sitze daneben. Ja, da gibt's keinen, da will ich volle Kontrolle drüber. Und dann hat sie gemeint, ey, ich rufe da mal an bei Inos und so, wenn die ein Päuschen machen, was er meint. Und dann kam sie 20 Minuten später zurück mit einer Festplatte. Und da war alles drauf, was der die letzten 10 Jahre gemacht hat. Neu. Und er hat gesagt, sie hat gesagt, du kannst machen, was du willst.
Okay.
Und dann habe ich mir wirklich, also ich kriege gerade Gänsehaut, wo ich es euch erzähle, als Fan wirklich, ich habe mir einfach sämtliche Roughs, die da in Arbeit waren, angehört und habe mir Notizen gemacht, welche ich jetzt geil finde für Atmos, einfach so Stream of Consciousness, was da so zu machen ist, was da für Immersive funktioniert und was man da machen müsste und welche nicht funktionieren und so. Und dann habe ich halt mit 2 angefangen, die ich besonders geil fand. Und dann fand er das super. Und dann habe ich den Job gekriegt.
Mega cool.
Geil.
Geil. Du hast jetzt gerade Jack Antonoff angesprochen. Der Assistent von ihm oder der Recording Engineer von ihm arbeitet auch in Real World Studios.
Andersrum. Also es gibt, also Real World ist ein super Laden, weil die halt wirklich, ne, die jetzt den Laden schmeißen, Katie May zum Beispiel, die jetzt auch nominiert ist und die mit rüberkommt und so, die ist Ende 20. Also wirklich junge Leute, die zum Beispiel auch Peter Gabriel erstmal googeln mussten, bevor sie da angefangen haben, weil der hat ja schon lange nichts mehr gemacht. Ihr könnt ja mal rausgehen und Leute fragen, die irgendwie 20 sind oder 25, wer Peter Gabriel ist. Und dann sagen die, hä? Und dann sagst du, Genesis? Habe ich schon mal gehört. Weißt du, sowas. Und was die haben zum Beispiel, die nehmen jedes Jahr ein Jahr lang man nennt es Placement. Also es ist ein bisschen, das ist wirklich ein Überpraktikant, der auch bezahlt wird und so. Und wo auch klar ist, dass der nach einem Jahr wieder geht. Also der kommt dann, ist ein Jahr da, geht wieder zurück zur Uni, meistens der Tonmeisterkurs in Surrey oder von Lipa da in Liverpool und so. Und sowohl Olli als auch jetzt Katie waren auf so einem Placement-Ding und haben dann einen Job gekriegt als Assi. Und Olli Jacobs heißt er nochmal. Das war, glaube ich, vor 11, 12 Jahren oder so, dass er angefangen hat. Und dann war er halt einer der Inches und dann war er der Head Inch. Okay, und dann war es so, dass es halt, das ist wirklich so klassisches Studio, dass dann auch mal der Produzent kommt und sagt, ich habe keinen Inch, habt ihr einen? Was ja zumindest in meiner Arbeitserfahrung auch in Amerika nie passiert ist so richtig.
Ja, klar.
Normalerweise bringst du immer den eigenen Inch und dann nimmst du halt den Assistent vom Studio. Und jedenfalls Jack Antonoff kam und hat die letzte 1975-Platte da produziert und hatte keinen Inch. Und dann hat Olli das halt geschmissen. Und kriege ich jetzt den Namen nicht zusammen. Jack Antonoff hat schon lange eine Ingenieurin, deren Name mir gerade entfällt. Und Olli und die sind jetzt auch noch zusammen. Also da ist er irgendwie in diesen Dunstkreis gekommen und dann ist er jetzt nach Amerika gezogen, ist halt einer von Jack Antonoffs Jungs und ist jetzt zum Beispiel nicht nur nominiert für Grammy, also Engineering Grammy für Peter Gabriel I.O., sondern auch für die Carpenter-Platte.
Mhm.
Sabrina Carpenter-Platte und, glaube ich, noch für ein paar andere, also wo man halt als Ingenieur auch einen Grammy kriegt, Album of the Year, Taylor Swift und so.
Ja, klar.
Also es läuft ganz gut so bei Onkel Jacobs.
Cool. Ja, freut mich.
So sieht's aus.
Und dann hast du dich dazu entschlossen, dich auf Immersive Audio zu fokussieren und bist dann noch unter die Studiobetreiber gegangen.
Ja, Gott, ich meine, ich fange mit dem Letzteren an. Ich erzähle gerne die Geschichte, dass ich angefangen habe als Assistent in dem Studio, wo Nirvana in Utero aufgenommen haben. Pachyderm heißt das, bis heute ein sehr schönes Studio auf dem Land im US-Staat Minnesota, wo ich damals gewohnt habe. Und dann bin ich dahin aus der Tonschule kommend, meinend, so, also dass jetzt der Grammy erst kommt, in meinem hohen Alter, war nicht geplant. Ich habe gedacht, also wenn es 2 Jahre dauert, dann ist irgendwas schiefgelaufen so ungefähr. Und dann bin ich da aufgeschlagen bei dem Studio und habe Fenster geputzt, Mäusefallen leer gemacht, die Weinflecken von Courtney Love entfernt, das Büro sauber gemacht und so ein Zeug. Also alles, was nichts mit Musik zu tun hat. Und da habe ich mir gedacht, mir muss das Studio ja nicht gehören, in dem ich arbeite. Ne? Also ich kann ja kochen, wo ich will. Die Küche kann niemand anders gehören. Und das habe ich ja wirklich erstaunlich gut durchgehalten bis vor 2 Jahren ungefähr, wo ich mich zusammengetan habe mit MSM. Das ist ein Studio, das schon lange in München gibt und wo ich mich entschlossen habe, Teil des Teams zu werden, weil das sind wirklich tolle Leute, die noch länger, viel länger als ich bei diesem immersiven Ding mitmachen, die von anderen kreativen Ebenen kommen, aber mit der gleichen Neugierde und mit der gleichen, mit gleich hohen Wissensstandard und mit der gleichen Arbeitsphilosophie. Also wir verstehen uns super, wir ergänzen uns und es haut hin. Und dann haben wir, das hat nichts mit meinem Dazukommen zu tun, aber zeitgleich haben wir angefangen, ein Studio in Berlin zu bauen, wo ich jetzt gerade sitze. Weil eine der großen Herausforderungen ist, bei dem ganzen immersiven Ding den Leuten klarzumachen, dass das eben nicht irgendein Apple-Marketing-Trick ist, um irgendwas, was es schon lange gab, nochmal zu vermarkten und irgendwo hin zu pannen, sondern um richtig geile Musik zu machen. Mhm. Und das muss man erstmal hören. Und zwar mit vielen Lautsprechern. Das Kopfhörerding ist alles geil und wird bestimmt alles besser und bla bla bla. Aber richtig hören muss man es in einem Studio und dann gibt es auch keine Fragen mehr, dass das ein kreatives Riesending ist. Und nachdem es ja in unserer Republik mittlerweile so ist, dass Berlin wirklich der Fokus ist, wo die Plattenfirmen sitzen, oder zumindest das Business sitzt da jetzt und die, Berlin ist jetzt das, was ich schon immer dachte, dass es wäre. Und diese vielen Töpfe, die es früher gab, also dass halt Köln, Hamburg, Frankfurt, München alle gleichwertig waren, das ist nicht mehr so. Und wir haben dann eben echt spitz gekriegt, du kriegst Leute nicht ins Studio außerhalb von Berlin. Und dann haben wir im Prinzip gedacht, so, dann nehmen wir mal den Berg und bringen ihn zum Propheten. Und haben dieses Ding gebaut, so als, natürlich als Werkstatt und als was man mieten kann, aber vor allem auch als Showroom für diese geile Klangwelt. Und krass. So bin ich jetzt in dieses quasi Studiobetreibertum reingerutscht. Voila. Das Immersive selber, das mache ich jetzt schon eine ganze Weile. Das sind jetzt 7 Jahre tatsächlich schon, dass ich mich da echt voll drauf fokussiere. Und zwar nicht, das ist nicht eine Business-Entscheidung, sondern wirklich eine kreative. Ich finde das also unglaublich, was man da machen kann. Und für mich eben dadurch, dass es auch über Kopfhörer funktioniert, egal wie geil. Aber es funktioniert, ist halt ein Gamechanger gewesen damals, wo ich gedacht habe, naja, dann geht das ja. Weil früher habe ich gedacht, naja, wer hat denn sowas, bitte? Mhm, wer hat denn das zu Hause und wer sitzt dann hier genau im Sweet Spot? Niemand, also nicht niemand, aber ich glaube, wir drei zusammen, wenn wir noch jeweils einen Kumpel mitnehmen, kennen wir, glaube ich, alle, die so ein Ding zu Hause haben irgendwie. Also das ist dann nicht so ein, nicht irgendwas, wo man kreativ kommuniziert, sondern das ist ein Spezialistentum mit den Kopfhörern und was da jetzt sonst noch alles kommt über Soundbars und Autos und so, ist es kein Spezialistentum-Ding mehr, sondern wirklich einfach eine tolle Umgebung, wo man, die man mit Musik füllen kann. Und deswegen bin ich dabei.
Cool, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zum Thema heute. Du hast ja auch schon gerade auf dein Lautsprecher-Setup gezeigt. Aber wenn wir jetzt über Immersive Audio sprechen, vielleicht können wir ganz kurz das definieren. Also was bedeutet Immersive Audio, wenn wir jetzt hier davon sprechen für dich?
Ich mag selber den Terminus nicht sonderlich, weil immersiv ist ja jetzt alles. Mhm. Immersiv ist ja alles eine immersive Erfahrung. Tauchkurs ist immersiv. Also im Prinzip heißt es ja eintauchen, da kommt es ja her. Mhm. Ne? Ja. Also immersiv, manche Leute sagen immer noch Surround, das ist da Leute, die nicht Surround machen wie ich, die machen dann so ein bisschen, weil aus zwei Gründen, erstmal Surround ist ja ein bisschen abgekackt über die 5.1-Geschichte, die ist halt nie aus diesem Spezialistentum Ghetto rausgekommen und das ist halt nur unten, das ist glaube ich der große Unterschied, das ist also um vorne, Seite, hinten ist Surround. Und sobald eben was oben dazu kommt, ihr seht da 2 von 4 Lautsprechern, die da oben hängen, ist es immersiv. Das heißt, man ist wirklich umgeben von Musik. Das ist die Definition. Mhm. Also Musik, die dich von allen Seiten ereilt.
Okay, du hast ja wahrscheinlich dann so ein 7.1.4 Setup und
9.1.4 haben wir hier, ja.
9.1.4. Und ein Amphion-System, ne? Also hast du
ja ein Amphion-System, ja.
Wie sieht da dein Setup aus?
Bitte?
Was sind das für Speaker? Welches Interface oder beziehungsweise, ja genau, welches Interface hast du da dann dran?
Also MSM ist ja sehr aktiv in der klassischen Geschichte. Das heißt, da sind dann auch Programme dabei, die jetzt unsere Hörer hier wahrscheinlich nicht sonderlich oft nutzen. Pyramix und weiß der Geil was alles. Und wir haben jetzt ein super Setup, wo ich mich direkt dranhänge an so einen Neumann MT48. Das geht dann in Interface. Das sind Harpies von Merging. Also auch, ne, auch das MT48 war ja mal eine Merging-Geschichte. Und dann wurde Merging von Neumann gekauft. Und jetzt ist same, same, but different. Und dann geht das Ganze rein in einen Trinov-Verstärker und der geht dann in die Endstufen von den Amphions. Mhm. Und da haben wir jetzt, also ganz oft, ich will jetzt nicht so geeky werden, was Lautsprecher angeht, ehrlich, muss man ja auch nicht. Also ganz oft gibt es die Problematik aber, dass man halt diese Lautsprecher um sich rumstellen hat, in immersiv, in 3D-Audio. Mhm. Und das sogenannte Bassmanagement ein bisschen Probleme macht, weil da hinten ja was steht und dann nimmst du irgendwie das unten weg und packst es dann in einen Sub oder so und plötzlich ist so was Phasiges und so eine leichte Laufzeitenproblematik und so weiter. Und was wir halt hier haben, ist, alle Lautsprecher sind Full Range. Das heißt, normalerweise ist es ganz oft so, wenn man so ein Setup hat von, ich erkläre das mal kurz, ne, dieses Punkt 1,
sehr
Punkt
gerne,
irgendwas.
Sehr gerne.
Das ist, normalerweise ist die erste Zahl sind halt, wie viele Lautsprecher auf Surround-Ebene sind. Also in diesem Fall bei uns 9. Dann das Punkt 1 ist ein Subwoofer. Der Subwoofer, je nach Setup ist für Bassmanagement, aber vor allem für den sogenannten LFE-Lautsprecher, Low-Frequency irgendwas, Emulator, Extra, weiß ich gar nicht, den man aber nicht unbedingt nur für dafür nutzt, dass jetzt das Low-End da durchgeht, sondern man halt spezielle Sachen im Mix durchjagt. Also jetzt im Film, No-Brainer, irgendwas explodiert, dann macht es so und geht dann so weiter. Das ist die zweite Zahl, also nochmal, Surround, Punkt Subwoofer, Punkt Höhen. Also wir haben 9 auf Surround-Ebene Lautsprecher, wir haben einen Subwoofer, dezidierten und 4 Lautsprecher oben, 9.1.4. Und diese Bassmanagement-Geschichte, die ist manchmal ein bisschen schwierig und wir haben es halt nicht, wir haben das Problem nicht, weil alle Full Range sind. Im Gegensatz zu vielen anderen Setups, wo vorne ein bisschen mehr Power ist, wo irgendwie die Riesendinger da stehen und dann hinten was Kleineres und oben noch was Kleineres und so. Das ist ganz oft dem Geld und dem Raum geschuldet und so. Und bei uns war es, bei MSM war es so, dass in München stehen PMCs. Und das war durchaus angedacht für Berlin. Und ich bin großer Fan von Amphion schon lange. Aus dem Grund, weil die machen es einem nicht leicht. Ja, also das sind nicht so Lautsprecher, die einen Geilheit vorgaukeln. Ich bin auch großer Fan von Genelec 1031, weil ich die einfach gut kenne. Die gaukeln mir vor. Ja, also okay, da muss ich bloß einen Kompressor drauf machen und ich bin goldener Gott. Bei denen hier, die sagen halt, da klingt es danach zu komprimiert. Oder ich höre irgendwelche Sachen, die ich wirklich mal, so kleine Sachen, die man halt rausmachen kann. Und wenn man es dann auf, in Anführungsstrichen, normalen Lautsprechern hört, dann klingt es einfach großartig. Ja, das sind super Tools. Und dann habe ich das eben mal suggeriert. Und dann hat unsere Klassik-Camarilla, die ja wirklich völlig anders hören als wir Rock'n'Roller, sich das alles mal angehört. Neumann haben wir uns auch angehört noch. Und das war relativ eindeutige Entscheidung für die Amphions. Cool. Auch vorteilhaft, wenn man eben ein richtiges Studio baut, also im Sinne von, wenn man wirklich Geld in die Hand nimmt und einen Raum baut, wie hier, das ist ja nicht irgendwas mit Tapeten, sondern das Raum in Raum und fett und geil und eingemessen und so, dass eben die Dinger nicht aktiv sind. Da ist nicht irgendein Rechnungskrimskrams und es wird auch nicht heiß. Das heißt, wir haben draußen halt ein Rack, wo dann die Endstufen drin sind und das ist auch für den Workflow super hilfreich.
Okay. Mit wem hast du das Studio gebaut und wer hat eingemessen dann das Lautsprecher?
Der Stefan Bock, ne, das ist mein, wir sind 3 bei MSM, die den Laden gehört, das ist der Stefan Bock, der hat das auch gegründet vor 30 Jahren, gibt es einen David Merkel und dann bin ich dabei und der Stefan hat es geplant, hat auch sehr lange die Location gesucht hier in Berlin und all so ein Zeug, der ist also schon lange dabei. Und der hat ja schon viele Studios gebaut und dann designt und eingemessen ist ein Jochen Veit, der einen wirklich ganz, ganz viele Studios baut.
Das heißt, du lebst jetzt auch in Berlin, oder?
Nö.
Nee?
Also ich bin ja, wie ihr seht, im fortgeschrittenen Mittelalter. Das heißt, die Brut ist aus dem Haus und das bringt erstaunliche Freiheiten mit sich. Ich war ja schon vorher viel unterwegs, aber jetzt kann ich ja machen, was ich will. Frau Buff spielt mit. Und kann eben auch mal mitkommen und so. Also ich bin, sagen wir mal, eine Woche oder so durchschnittlich, eine Woche im Monat in Berlin. Wohne immer noch da, wo ich vorher gewohnt habe, arbeite in England. Also es
bist weiterhin Spaß. Sehr flexibel.
Ja, das darf auch so bleiben.
Und in welcher DAW arbeitest du?
Ich Pro Tools wie immer.
In Pro Tools. Mhm. Also wie sieht das momentan aus in der DAW-Landschaft? Sind die DAWs mittlerweile durchgehend alle durchweg immersive kompatibel?
Nein. Ich habe da jetzt auch kein holistisches Wissen, aber ich weiß, dass also von den Großen, die meisten machen es auch gut. Ableton macht's nicht. Mhm. FL Audio macht's nicht. Soweit ich weiß, hat sich da noch nichts geändert. Da gibt's aber Umwege, dass man es machen kann. Ne? Also für die, die noch nie was mit Dolby zu tun hatten, vielleicht sollte ich mal kurz erklären, was das überhaupt ist. Ich muss erst mal sagen, ich interessiere mich ja für 3D-Musik. Dass es zufällig jetzt in Dolby Atmos passiert, hat nichts mit mir zu tun. Oder meiner Wahl, wo ich gesagt habe, oh, wie mache ich das am besten? Ah, Dolby Atmos, nein. Sondern das ist einfach dieser Pakt mit dem Teufel, wo sich Apple und Dolby und die großen Plattenfirmen irgendwo im Dunkeln getroffen haben und was geraucht haben und gesagt, wir machen das jetzt zusammen. Und damit ist es halt da. Das ist auch völlig okay. Weil es mich freut, ne? Weil jetzt gibt es halt ein Outlet und eine klar definierte Version, wie man es an die Leute bringt. Und ich muss mich nur noch um die Musik kümmern, alles geil. Aber jedenfalls, dieses Dolby Atmos Ding ist ein ganz komisches Gedankengebäude eigentlich. Weil normalerweise, wenn man was mischt, ob das jetzt Stereo ist oder früher 5.1, dann matsche ich das ja zusammen und dann bounce ich's. Und das wisst ihr, wenn man Stereo macht, kommt aus einem Lautsprecher was raus und aus dem anderen. Und das lässt sich auch nicht ändern. Ne? Also wenn ich jetzt plötzlich 5 Lautsprecher da stehen habe, kommt es immer nur noch aus diesen 2 Lautsprechern oder welche 2 ich auch immer anschließe. Mhm. Und wenn ich den rechten verschiebe, dann ist rechts plötzlich woanders. Wenn ich sie vertausche, ne, ist alles komisch. Mhm. Die Dolby-Jungs und andere auch, Fraunhofer, MPK, DTS, was auch immer es da gab, die haben sich alle überlegt, wie machen wir das im Kino jetzt zum Beispiel? Wenn jetzt da Tom Cruise mit seinem Düsenjäger fliegen soll, von da rechts hinten nach links vorne. Und in einem Kino sind 100 Lautsprecher und im nächsten sind 5. Und dann schaut es jemand im Fernsehen, im Stereo. Was machen wir denn da? Machen wir da irgendwie 60 Mischungen? Nee. Und dann haben die halt einen Codec erfunden, wo du im Prinzip so einen Soundkoffer packst. Also wenn ich jetzt diesen Film mischen würde für die, dann würde ich den Düsenjäger von Tom Cruise, den Tom Cruise würden wir in dem Fall nicht hören, nur den Düsenjäger, außer er schreit gerade. Nee, ja. Jedenfalls, ich würde den Sound geil machen vom Düsenjäger und dann würde ich den pennen in meiner DAW. Und die DAW, mein Pro Tools, ist verbunden mit einem Renderer von Dolby. Und in den packe ich das rein als ein sogenanntes Objekt. Und dann ist der Sound drin und die Entscheidung, dass der von rechts hinten nach links vorne fliegen soll. Und dann auf der Hörerseite gibt es einen Auspacker für diesen Koffer. Und der Auspacker weiß, auf was ihr gerade hört. Also ob das jetzt Kopfhörer sind oder im Kino. Und dann weiß der Auspacker, der Decoder, jetzt habe ich 100 Lautsprecher. Wenn der jetzt also von hinten, von rechts hinten nach links vorne fliegen soll, habe ich 30 Lautsprecher, durch der fliegen kann, dass das definiert ist. Dann bin ich in einem mit 5.1 Kino. Da ist es dann halt nicht mehr oben. Das weiß der Decoder, sondern fliegt er halt von rechts hinten auf Kopfhöhe nach links vorne. Und wenn ich es im Fernsehen höre, aufstehe, fliegt er halt von rechts nach links. Also der Decoder entscheidet, wie er am besten diese Entscheidung umsetzen soll. Und das ist, was dieses Atmos-Ding ist. Also im Prinzip, das ist jetzt für den Mischer selber gar nicht so wichtig. Es gibt ein bisschen eine Lernkurve, wie es ist, aber man braucht eben eine DAW. Man muss dieses Objektding mal verstehen und dann muss man halt so einen Renderer haben. Der war bis vor kurzem meist separat, wo man irgendwie 300 Acken bei Dolby lassen musste. Mittlerweile ist es in den meisten DAWs mit drin. Pro Tools, Logic, Cubase, viele, viele. Studio One zum Beispiel auch. Also lauter so Sachen. Und dann kriegt man am Schluss, wenn man es bounce, eben nicht irgendwas, was eben für neuen Lautsprecher ist, wo ich dann auf einen Solo drücken kann und höre dann genau, was aus dem rauskommt, sondern wirklich x Objekte, die dann. Also ich kann jetzt, wenn ich euch einen Bounce schicke von einem Dolby Atmos Mix, ein sogenanntes ADM-Wave-File, und ihr hört euch das an, dann hört ihr den Mix nicht. Mhm. Sondern ihr müsst den in so einen Decoder, in so einen Renderer reinladen, damit ihr es abhören könnt. Ja, und das ist ein bisschen das Komplizierte dahinter. So sieht's aus.
Brauchen wir dann denselben Renderer?
Es ist immer, nachdem es Dolby Atmos ist, also wenn ich jetzt was für MPK mische, dann kann ich es nicht in einem Dolby-Renderer aufmachen, glaube ich jedenfalls.
Okay.
Aber wenn ich jetzt im Dolby Atmos Universum bin, dann ist das ist ja immer das Gleiche. Das ist genau das. Ich habe es dann durch einen Dolby-Renderer, geht nicht anders, eingetütet und dann, wenn ich es mit einem abspiele, ist es auch geil.
Okay.
Ja, wunderbar. Dann hast du da ja gerade schon mal so die Basics quasi, also das Prinzip dahinter erklärt. Aber wie würde ich denn jetzt vorgehen, wenn ich mich dafür interessiere und ich habe mein kleines Studio, ich habe mein Setup, aber es ist jetzt, sagen wir mal, nur ein Stereo-Setup. Gut, logisch, ich brauche erstmal ein paar Boxen, die ich um mich herum aufstelle. Aber was muss ich dann in meiner DAW beachten? Also muss ich beispielsweise hingehen und mein komplettes Template umstellen? Muss ich meinen Workflow komplett verändern? Oder kann ich das, was ich habe, konvertieren oder erweitern?
Ich kann es konvertieren und erweitern. Das ist ein bisschen eine Learning Curve. Also du musst dir halt überlegen, du hast in diesem Dolby Atmos Ding immer diese Objekte, also diese Einzelsounds, die du dann da abspeicherst, und du hast ein sogenanntes Bed. Das ist dann wirklich basierend auf Lautsprecher-Setups und das ist 7.1.2. Also man erinnert sich, 7 unten, 1 Subwoofer, 2 oben. Wenn du da jetzt reinmischst, also sagen wir mal, du mischst jetzt, du hast schon was gemischt und das geht auf einen Stereobus und du haust da ordentlich drauf, dann ist natürlich die Problematik, wie machst du denn das, wenn du jetzt das Gleiche in ein Bett und in diverse Objekte, die ja nicht am Schluss irgendwie zusammengeführt werden, wie machst du das Ganze fett? Das ist so die größte Herausforderung. Und da gibt es diverse Möglichkeiten. Also du kannst zum Beispiel einfach dein Stereo-Setup, das dir gefällt, dein, was du da auf deiner Stereospur drauf hast, auf deinem Stereomaster halt, sagen wir mal, 4-mal hinlegen und sagst, okay, ein Stereomaster ist für vorne, einer ist für hinten, einer ist für die Seite, einer ist für rechts und so weiter und so weiter. Also das ist zum Beispiel eine Art Erweiterung. Mittlerweile gibt es diverse Tools. Also ich bin sehr, eine von den tollen Sachen in meinem Berufsleben gerade ist, ich habe echtes Ohr von Leuten, die so Sachen machen und wo man einfach sagen kann, ey, ich hätte gern Folgendes. Warum gibt's das nicht? Und das ist ja wirklich spannend, ne? Weil das im Augenblick zumindest so aufgebaut ist, dass ganz viele von den Specs beim Abliefern oder eben auch von den Workflows eine Erweiterung sind von dem Stereo-Ding, was oft nicht funktioniert. Also es ist, der Gedankengang ist noch nicht so weit, dass die Leute sagen, ah, das ist was Neues. Was kann ich denn da kreativ machen, was bei Null ist? Also es ist im Prinzip, wenn du dir überlegst, Pro Tools oder Logic oder was auch immer, sind ja bis heute im Grundsatz Kopien vom analogen Workflow. Also du hast eine Bandmaschine mit vielen Spuren von links nach rechts und dann hast du ein Mischpult. Und das Erste, was das irgendwie ausgehebelt hat mit diesem Szenending, ist ja Ableton Live oder Maschine oder sowas. Also das war ja wirklich was völlig Neues. Und den Punkt haben wir noch nicht bei Immersiv, wo man halt wirklich denkt, ah, da mache ich jetzt irgendwas, was es noch nicht gab. Sondern ganz viele Leute denken ja, dieses ganze 3D-Zeug ist einfach Stereo mit Buhu. Ne? Also ich mache irgendwas wie immer und dann mache ich halt Doing, 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 Doing. Wo ich mir denke, was soll denn das überhaupt? Anyway, ich kann mit Leuten reden, die sich für so Sachen interessieren. Und zum Beispiel jetzt habe ich gerade, durfte ich sehr aktiv dabei sein bei der Entwicklung von einem Plugin, das heißt der Immersive Wrapper, mit W, Wrapper, Wrapper, von Waves. Und bisher nur mit Waves-Plugins, aber das mag sich ändern, wenn ihr euch ordentlich beschwert bei denen. Kannst du da jetzt deine Lieblings Waves-Plugins nehmen und in das Ding reinpacken und plötzlich ist es ein Multikanal-Kompressor. Also nicht wie ein Sidechain, wo alle gleichzeitig sind, sondern wie ein Overhead-Kompressor, wo halt, wenn das rechte Ding lauter ist, beide komprimieren. Ja? Also ein richtiges Multikanalgerät. Und du kannst es machen über die diversen Objekte. Das heißt, du machst eins aufs Bett, du machst eins auf jedes Objekt und die komprimieren zusammen. Und plötzlich hast du wieder einen Master-Kompressor, wie du es mal zu Stereo-Zeiten noch hattest. Also das ist was im Workflow, wo man ein bisschen dran arbeiten muss. Und du musst dich halt ein bisschen dran gewöhnen, theoretisch, wie das Hören funktioniert. Das ist jetzt was wir alle instinktiv wissen, die wir in Stereo arbeiten, aber noch nie drüber nachgedacht haben, weil wir halt schon immer in Stereo gearbeitet haben. Also, dass man eine 808 nicht nimmt und nach links pannt, weil es nichts bringt, das weiß eigentlich jeder. Aber warum das so ist, weiß keiner, sondern es ist halt so. Und das wird halt noch ein bisschen krasser, wenn man dann eben auf 3D-Sound geht. Dann sagt man sich, okay, will ich wirklich mein Schlagzeug mit Wumms, Bums nach hinten legen? Die Antwort ist bei mir zumindest nein, weil Wir ja auch, selbst virtuell, wir schauen ja einander an, während wir miteinander reden. Also da, wo unsere Aufmerksamkeit ist, da schauen wir hin. Das heißt, wenn ich jetzt nicht ablenken will und der Hörer so macht die ganze Zeit, weil irgendjemand von hinten schreit oder so, dann lasse ich das vorne, weil da ist die Aufmerksamkeit. Mhm. Wenn ich jetzt spazieren gehe im Wald, jetzt vielleicht gerade nicht, aber wenn der Frühling bald wieder kommt und dann hört ihr ein Flugzeug, dann braucht ihr eine Weile, bis ihr es seht am Himmel. Und am, ganz ehrlich, wahrscheinlich, wenn ihr nicht wüsstet, wie ein Flugzeug klingt, würdet ihr denken, was ist denn das für ein Geräusch? Mhm. Weil das ist so ein Low-End-Rumble, der nichts mit oben zu tun hat. Wohingegen, wenn ihr einen Vogel hört, findet ihr den ziemlich schnell auf dem Ast. Das heißt also, Sachen, die weiter oben sind, die sollten eher höhenlastig sein. So Sachen muss man einfach mal spitz kriegen. Und wenn man das mal, wenn man sich da ein bisschen reinfummelt, dann kann man ziemlich schnell geile Sachen machen. Mhm. Ich glaube, ich gebe euch gleich meinen allerliebsten Tipp. Den größten Fehler, den jeder macht. Wenn man irgendwas mischt in 3D, egal was die DAW ist, dann sind die Panner meistens irgendwelche Kistchen. Ja? Dann sieht man so irgendwie eine Repräsentation des hörbaren Raumes, wo man dann irgendwas drin rumpannen kann, irgendeinen Punkt. Und oft, zum Beispiel im Dolby-Renderer, ist dann noch ein Kopf mittendrin. Mhm. Und die meisten Leute meinen, der ist so einsam, der Kopf. Ich nehme meine ganzen Punkte und stelle den da irgendwie drumherum, dass das irgendwie so eine Party wird. Und das ist eine selten dämliche Idee. Warum? Weil ihr ganz viele schräge Phantomquellen schafft. Achso. Wenn ihr euch überlegt, es ist gar nicht so technisch, wie es jetzt klingt. Hörer, bleibt da. Wenn ihr jetzt Stereo mischt, dann habt ihr ja zwei Lautsprecher, einen links, einen rechts, aber ihr hört was aus der Mitte. Mhm. Und das ist die sogenannte Phantommitte. Da tut also das Gehirn sagen, irgendwie, das kommt jetzt aus der Mitte, obwohl da gar nichts ist. Das ist hier natürlich noch viel krasser. Also wenn ihr euch das mal hier anguckt, also wenn ich jetzt was hier hinpäne, hier rechts, dann ist das ja eine Phantommitte zwischen dem und dem. Ja, also ich habe ganz viele Phantommitten. Ich muss es ja irgendwo hinpänen. Wenn ich es jetzt also dahin päne, wo ich jetzt sitze, dann habe ich eine Phantommitte aus 16 Lautsprechern. Das ist einfach ein wildes, matschiges Dreckszeug. Also wie der technische Term ist tatsächlich Balls to the Wall. Das macht mal schön und lasst die Sounds schön am Rand. Mhm. Das, außer ihr wollt irgendwas Waffeliges, mache ich auch manchmal, wenn dann halt irgendein Drop ist, der einfach nur machen soll, dann ist der halt da, wo ich bin. Aber mit Absicht muss es halt sein. Mhm. Also das ist wirklich, das sind im Prinzip, habe ich euch, glaube ich, gerade alle Anfängerfehler erzählt. Und wenn ihr euch da ein bisschen, wenn ihr da mal drüber nachdenkt und einfach loslegt, ab dafür. Mhm.
Muss ich denn noch irgendwas bei der Anlieferung meiner Signale beachten? Also wir haben ja beispielsweise gerade eben noch dieses Sennheiser-Mikro erwähnt, wo man jetzt denken könnte, okay, es gibt vielleicht auch spezielle Mikros für 3D-Audio oder komme ich einfach mit meinen Mono- und Stereo-Quellen an und pack die da rein und gut ist.
Genau. Ich meine, wenn du dir überlegst, wenn du einen Stereo-Mix machst, dann sind ja die meisten Signale auch nicht Stereo. Mhm. Ne? Das sind ja ganz viele Mono-Sachen, die du da irgendwo platzierst. Und das ist in 3D nicht anders. Mhm. Also die vollste Session von der Peter Gabriel-Platte, die ich gemacht habe, das ist eine Nummer, die heißt Road to Joy. Und als ich die gekriegt habe, war die schon so um die 350 Spuren oder so. Mhm. Und als ich damit fertig war, mit meinen Bearbeitungen, meinen Bussen und so weiter, waren es über 700. Und wenn du halt das Material hast, dann wird's voller, wird's auch besser. Also ihr müsst jetzt nicht so übertreiben wie ich, aber das ist, glaube ich, eine von den Sachen, die sich ändern wird von wegen Anlieferung. Wenn ich wirklich produziere für 3D, dann muss ich es ja einfangen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe gerade was aufgenommen, wo ich halt einen akustischen Gitarrenspieler mehrere Male aufgenommen habe in einem Raum in verschiedenen Positionen. Und dann habe ich die Gitarre abgenommen, wie ich sie immer abnehme, mit zwei Mikros. Irgendwas Kleinmembraniges, irgendwas Großmembraniges für den Körper, also da ist nichts Neues bei. Und dann hatte ich im Raum ein Array aus 8 Mikros, das ich da stehen hatte. Das heißt, das waren pro Pass 10 Spuren. Jetzt habe ich den 10-mal aufgenommen, dann sind das schon 80 Spuren für die akustische Gitarre. Und da muss man die Angst vor verlieren. Das ist relativ wichtig, dass wenn man dafür produziert, dass man einfach diese auch völlig unangebrachte, diesen völlig unangebrachten Geiz mit Spuren, den man da auch mit sich rumschleppt, jetzt wo man die da 2048 Spuren aufmachen kann, dass man die verliert. Weil mein Sprüchlein ist ja immer, was ich nicht habe, kann ich nicht wegschmeißen. Also nehmt es lieber auf Und wenn es dann nicht braucht, umso besser. Ja, also ich habe zum Beispiel auch eine tolle Platte gemischt für Atmos, für die Fanta 4. Nicht nur die aktuelle, sondern eine davor, wo ich echt zufrieden mit bin, die sind die Liechtenstein-Tapes. Da sind die zusammen mit ihrer enorm geilen Liveband in ein Studio in Liechtenstein, ins Little Big Beat gegangen und haben da ihre, ich glaube, 16 Greatest Hits aufgenommen mit der Band live über eine Woche und haben mich mitgenommen, dass ich meine Mikros dazu packen kann. Also ich war so das fünfte Rad, dass da daneben saß im Eckchen und der sich noch Mikros mitgenommen hat. Und plötzlich, oder ich konnte sagen, macht mal noch ein Doppel von dem und dem. Und als sie dann geschnitten haben, das habe ich nicht gemacht, sondern das hat der sehr fähige Front of House von denen gemacht, Stefan Kainz heißt er, glaube ich, mit Namen. Da hat er es halt mitgeschnitten, aber inaktiv gemacht in irgendeinem Ordner. Und dann habe ich es, er hat es nicht genutzt und ich habe es halt genutzt und plötzlich hatte ich halt einen riesen Sound. Ja, also wenn ihr euch da Tage am Meer drauf anhört, dann kann, glaube ich, der Rest nach Hause gehen.
Krass.
Der anderen Version. Und das ist, ja, ganz kurz, das musst du halt machen. Du musst halt wirklich denken, so, was kann ich einfangen? Und wenn es dann eben zu viel ist, ist ja wurscht. Dann machst du halt inaktiv und schmeißt es weg oder was auch immer du machst. Ja.
Was muss ich denn bei so einer Mikrofonierung beachten, beziehungsweise bei der Mikrofonpositionierung, wenn du da 8 Mikrofone im Raum aufstellst? Du stellst sie da wahrscheinlich ja nicht nur auf Hörebene, sondern wahrscheinlich auch in der Ebene über, für die obere Ebene, sag ich jetzt einfach mal.
Du, da gibt es ganz verschiedene Arrays, genauso wie es AB und OH und ORTF, okay, und so weiter gibt. Für Stereo gibt es da auch ganz verschiedene. Da gibt es einen Oberchecker mit dem Namen Hyunkuk Lee, geschrieben Hyunkuk. Das ist der Vorname, Lee, L-E-E. Der ist ein Professor in Huddersfield und der hat sich da schon lange mit beschäftigt und macht da Forschung zu. Und da gibt's, der hat mal auch ein Projekt gemacht, das hieß das Marco mit C, Marco-Projekt, wo man online sich anhören kann, diese verschiedenen Arrays. Und die habe ich schon, als ich noch rein binaural war, mal ausprobiert, ist auch in meinem Buch drin. Was denn da funktioniert jetzt für die Popwelt? Weil für die Klassik ist es natürlich kein Problem. Da hast du dann irgendwelche Setups mit 13 Mikros und in einer Kirche oder so, ne? Aber was machst du denn jetzt im Proberaum? Will ich so viel Raum? Will ich das und so weiter? Egal. Jedenfalls, es gibt diverse Setups und die kann man sich dann da auch angucken bei ihm. Und ich habe mir welche rausgesucht und frage auch ab und danach bei ihm, wenn ich was Neues aufnehme, das halt funktioniert für mich, beziehungsweise für die jeweilige Situation. Aber es ist eine Mischung, es gibt so diverse Sachen. Es gibt halt, es ist relativ speziell, ne? Weil zum Beispiel einer der Probleme ist halt, wenn du jetzt immersiv aufnimmst, also inklusive oben. Wie machst du das, dass du nicht ein wildes Gefase kriegst zwischen dem, was unten ist und dem, was oben ist?
Genau.
Und wie weit müssen die auseinander sein? Welche Art Mikro muss es sein? Also welches Mic-Pattern? Ich hatte vorher zum Beispiel nie irgendwelche Super-Cardioids, Super-Nieren, Hyper-Nieren und so. Und da habe ich jetzt mittlerweile 8. Einfach, weil ich die für die Arrays brauche. Damit es keine Übersprechung gibt hier und da. Und dann gibt es eben wirklich Setups, je nachdem, für was du es machst. Ob es denn wahrscheinlich ist, dass zum Beispiel deine Sachen, die du für die Höhen aufnimmst und die für die Surrounds aufgenommen sind, dass die irgendwann mal beim Abhören zusammengefaltet werden, also dass gar keine Höhen da sind, sondern dass plötzlich die Höhenmikros und die horizontalen Mikros aufeinander sind. Und da musst du dann überlegen, wie mache ich, dass das nicht phased. Auch da gibt es eben Herangehensweisen, die durch die richtige Mikrofonwahl und so ganz schnell zu lösen sind. Und dann gibt es noch eine einfache Methode, die ich damals rausgekriegt habe. Da gibt es einen Lasse Nipko. Das ist mein 3D-Mikro-Guru gewesen, sehr lange aus der Schweiz. Und der hatte die wirklich tolle Idee, den Raumklang einfach zu dividieren. Also wenn er... Das ist echt geeky heute, wahnsinn ehrlich. Wenn ihr Raumklang überlegt, dann gibt es ja 3 Komponenten. Da gibt es erstmal den Sound, den der Gitarrist macht auf seiner akustischen Gitarre. Das ist der direkte Sound. Und dann gibt es die Early Reflections, das, was von den Wänden zurückkommt, wo man eben als Hörer dann versteht, wo kommt es denn überhaupt her. Und dann gibt es den reinen Raumsound. Das ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt in Kölner Dom geht und steht hinter einer Säule, dann hört ihr da zwar die Stimmen im Dom, aber ihr wisst nicht, wo die herkommen. Es ist einfach so eine Klangsuppe. Und der Lasse, der hat sich überlegt, warum nehme ich die nicht separat auf? Und wie er das macht, ist, der nimmt halt wirklich Unmengen an relativ kleinen Mikros, die stellt er Omni oder Cardioid oder Niere und stellt die irgendwo in dem Raum rum, den er aufnehmen will und sorgt dafür, dass zwischen dem Mikro und der direkten Schallquelle, also in meinem Beispiel der akustischen Gitarre, irgendeine Barriere ist. Dickes Handtuch oder ist hinter einer Säule oder sonst irgendwas. Und dann nimmt er die wild auf, relativ viele. Also ich zum Beispiel mache normalerweise um die 12 und mehr. Und dann ist es eigentlich wurscht, wo die speziell sind, sondern der hört sich dann nachher die einzelnen Mikros an, die Raummikros, und beurteilt die nach dem, was ich vorhin gesagt habe. Ist da viel Attack drauf, zum Beispiel, ist es sehr klar, dann ist es vielleicht was für vorne. Ist es wirklich schwammig und mittig, dann ist es eher was für hinten im Hörbereich. Das heißt, es ist völlig egal, wo ich die aufgenommen habe. Das Resultat gibt mir dann die Freiheit, die zu positionieren, wo ich will. Und plötzlich kann ich mit diesen einzelnen Mikros so einen Klang, einen Raumklang machen, der total geil ist und der mir nicht suggeriert, dass irgendwas, was ich dahin gepannt habe, eigentlich von da kommt, sondern es ist einfach nur so eine Klangwolke. Und das funktioniert ganz ausgezeichnet. Und das geht auch mit billigen Mikros. Also ich schleppe immer ein Dutzend Behringer B5s mit mir rum, die ich dann wild in Studios aufstelle. Jawohl, ich habe Behringer B5s ins Abbey Road mitgenommen. Das könnt ihr mal gucken. Okay. Ich bin ein bisschen geschämt, aber
ja.
Kannst du mal sehen. Ja.
Sehr gut. Ich schmeiß mal ganz kurz eine User-Frage hier rein, und zwar von Michael. Kannst du Beispiele nennen, welche unkorrelierten Signale du auf den LFE schickst? Kann ich auch auf den LFE ganz verzichten?
Also prinzipiell kannst du auf den LFE verzichten, ich würde es nicht machen. Ich mache also bei meinen Pop-Sachen da durchaus was rein, was ein bisschen wie ein Bass-Management ist, dass es einfach ein bisschen wummert. Da ist dann halt, keine Ahnung, was von der tieferen Kick drin und ein bisschen was vom Bass, aber je nachdem, wie es halt gut klingt. Mhm. Aber was ich da jetzt dezidiert rein tue, ist wirklich Drops. Es ist ja was Schönes, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem Song ist halt mal Schluss, dann ist ein Breakdown und dann ist halt irgendein Buh und so weiter und der kommt dann halt volles Brett aus diesem LFE raus. Übrigens wichtig, wenn ihr das macht mit dem LFE, macht auf euren Master, also wo es rausgeht, auf jeden Fall einen High-Cut. Mhm. Aus zwei Gründen. Erstmal kriegt ihr Stress mit der Plattenfirma, wenn ihr es ohne abgebt, weil die kontrollieren das. Und zweitens, die kontrollieren das aus einem guten Grund. Es gibt halt diverse Abspielsysteme, die eben nicht einen High-Cut drauf haben. Und plötzlich habt ihr, wenn ihr da eine Kick reinschickt, die ganze Kick, die aus dem Sub kommt. Und das ist natürlich blöd. Also würde ich da auf jeden Fall einen High-Cut drauf machen, so um die 100 oder so. Was auch immer für euch gut klingt.
Okay, jetzt hast du ja schon den Waves-Rapper, glaube ich, hast du erwähnt.
Immersive-Rapper heißt er, genau.
Immersive-Rapper, sowas. Das heißt, man kann dort Waves-Plugins reinladen und sie dann quasi im immersiven Setup benutzen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Korrekt.
Das heißt, ja, die ganzen Sachen, die es da gibt. Okay, aber kennst du auch Tools, die jetzt quasi unabhängig von Waves sind, die speziell für Immersive Audio oder Dolby Atmos konzipiert sind? Beispielsweise, wenn man mal so die Standard-Tools durchgeht, die man so braucht, beispielsweise ein Kompressor oder so, braucht man sowas überhaupt, der dann auf allen Kanälen gleichzeitig arbeitet, oder wie ist da das Handling?
Ja, genau, das ist ja dieser Kompressor, der auf allen Kanälen gleichzeitig handelt. Das macht, erlaubt mir der Immersive Rapper zum Beispiel mit dem Waves SSL-Kompressor zu machen. Das muss halt irgendwas sein, was man sidechainen kann, und dann packe ich das da rein und dann kann ich die, dann habe ich nicht nur wie bei einem normalen Multimono-Setup die Kontrollen alle gelinkt, was ich übrigens dann auch noch ändern kann. Ich kann sagen, ich will verschiedene Kontrollen für die Surrounds und die Heights und sowas. Also ich kann richtig bescheuert geeky werden, aber ich kann auch einfach loslegen. Und dann komprimieren die halt wirklich wie ein normaler Mehrkanal-Kompressor, und tatsächlich, natürlich, das ist super hilfreich. Es gibt diverse Tools, es wären noch immer mehr. Auch von Waves gibt es so ein Ding, das heißt Sphere. Es gibt von PSP, glaube ich, was der Roland Prent mit entwickelt hat, einen Mehrkanalkompressor. Es gibt den, der Herr Fiedler, der Thomas Fiedler, der hat einen Mehrkanalkompressor gemacht und ein Mastering-Tool. Der hat übrigens auch ein Ding gemacht, das heißt der Dolby Atmos Composer. Mit dem Ding kann man dann auch mit DAWs wie Ableton die bisher noch gar nicht Atmos unterstützen, Atmos machen. Das ist also im Prinzip so ein Ding, was man draufsetzt. Das ist ein bisschen der Natur der Sache entsprechend ein bisschen clumsy, bis man kapiert hat, wie da was wo funktioniert und was dann nicht mehr in Ableton geht. Aber es geht. Dann gibt's diverse Reverbs, aber viel zu wenig meiner Meinung nach. Mhm. Es gibt eine super Firma, die heißt Sound Particles. Die
stimmt, ja.
Die haben angefangen, das ist echt super, weil die haben eigentlich angefangen, auch im Film, die waren zuständig für so diese CGI-generierten Massenszenen. Also wie mache ich es denn, wenn da jetzt eine Horde Orks irgendwie über die Ebene vandaliert und kling, klang, klung und dann irgendwie und so weiter und dann halt Krieg macht. Und das kannst du mit deren Tool, das heißt auch Sound Particles, da kannst du halt Soundeffekte reinladen, Unmengen und sagen, ich hätte die gern in der Geschwindigkeit von hier nach da bewegt, dass es über die Ebene geht und dann macht es ein automatisches Ding. Und die haben wirklich ganz viele tolle Sachen. Die haben eben auch ein paar Sachen, die nicht nur geeky sind, weil das ist eine der Probleme der ganz vielen Tools, die es für Immersiv gibt. Die sind nicht Plug and Play, die machen keinen Spaß. Und deren Dinger sind echt cool. Die haben halt einen Panner, der so ein Energy Panner ist. Dann gibt's den ersten. Die haben einen coolen Delay, der ist nicht Plug and Play, da muss man ein bisschen was lernen. Die haben einen richtig geilen Synthi, Skydust 3D und so Sachen. Dann gibt's eine Klitsche aus Neuseeland, die heißen The Cargo Cult, die machen einen super Delay und haben auch einen Panner gemacht, der jetzt bei meinem Atmos-Zeug ziemlich unhilfreich ist, aber so Sachen. Dann Exponential Audio, schon sehr lange richtig gute Reverbs. Liquid Sonics heißen sie, glaube ich, machen einen. Den nutze ich jetzt persönlich noch nicht, einfach aus Gründen der Nichtnotwendigkeit. Den gibt's. Fehlt mir noch irgendwas Wichtiges? Also es gibt diverse Sachen, die halt so meist nicht spaßige Plugins machen. Also auch diese, okay. Die Kompressoren sind eher so die trockenere Wahl und so. Und da gibt's auch die Problematik, dass es ja durchaus verschiedene Arrays gibt, wenn man jetzt in Immersiv arbeitet. Ne? Also selbst hier in meinem neuen 914-Ding, vielleicht will ich ja nicht mal was machen, was auf diesem 914-Ding ist, sondern nur die vier oben. Mhm. Und dann wäre es natürlich toll, wenn es den Kompressor, den es für 914 gibt, auch für Quad gäbe. Also, dass ich die vier oben alleine komprimieren kann.
Ja.
Und ganz viele dieser Kompressoren und Tools, die gibt es halt nur für 712 oder nur für das und so weiter und so weiter. Und das ist ein bisschen lästig. Übrigens auch einer der, ich will jetzt nicht den Immersive Rapper zu sehr verkaufen hier, aber es ist eine der tollen Sachen an dem Ding, dass es halt wirklich für jede Konstellation, Multikonstellation geht. Also was auch immer ihr da macht, der Rapper übernimmt's.
Mhm.
Und ich sage das der Kundschaft ganz offen, schreibt an Waves und sagt, ihr hättet gerne die Third-Party-Option. Da herrscht durchaus guter Wille, aber noch fehlt die Entscheidung.
Mhm.
Haut drauf. Sagt nicht, ich habe euch geschickt.
Ja, das heißt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es gerade so im Kreativbereich, da ist noch Nachholbedarf, oder?
Da ist jede Menge Nachholbedarf. Ich meine, es ist wirklich toll, natürlich im Augenblick, weißt du, ich will nicht zu sehr angeben.
Mhm.
Aber ich halte mich nicht für ganz unwürdig der Grammy-Nominierung. Weil ich da wirklich Sachen ausprobiert habe, die es bisher noch nicht gibt. Und wirklich, das ist ja das Tolle. Ich konnte mir wirklich überlegen, was ist für mich immersiv, kreativ, ja, was ist die Ästhetik? Und wie setze ich das dafür um? Und für dieses Ding, für dieses spezielle Projekt, musste ich ja keinem Stereo-Mix folgen. Es gibt drei Mischungen, zwei Stereo-Mischungen und einen Atmos. Also ich habe bis heute die anderen zwei Mischungen noch nicht gehört.
Mhm.
Am Anfang musste ich es nicht und habe Hurra geschrien. Und dann bin ich fast abergläubisch geworden und gedacht, wenn ich die jetzt höre, dann ist das irgendwie komisch. Weil ich dann denke, ich mache das und das. Also ich habe es wirklich gemischt. Und wenn ich dann das Gefühl hatte, ich konnte das nicht immersiv umsetzen, dieses Material, was da vor mir war, dann habe ich auch durchaus Overdubs gemacht. Mit oder dies und jenes. Also ich habe wirklich Sachen hinzugefügt. Und man ist eben an einem Punkt, und da will ich drauf raus, wo man wirklich jetzt gerade sich überlegen kann, was funktioniert, was ist geil. Weil es eben noch den Standard noch nicht gibt. Also wir sind da wirklich, wo, sagen wir mal, Pink Floyd 1971 waren.
Mhm.
Wo du wirklich sagst, wie gehe ich jetzt mit diesem Medium und mache coole Sachen, dass das wirklich der Musik dient. Und da kann natürlich Diverses passieren, ne? Dass jetzt, wie es auch damals passiert ist, viele Sachen, viele von den Ideen, die jetzt geil sind, die sind irgendwann mal, naja, das ist so 2020. Mhm. Aber das ist völlig wurscht, weil es ist das erste Mal. Du kannst also wirklich viele tolle Sachen machen. Aber es gibt eben den Gedankengang noch nicht und deswegen gibt es auch nicht die Tools dafür. Bevor also du bevor die Leute die Tools machen, nicht wissen, was damit überhaupt geht, machen sie die Tools auch nicht. Mhm. Das ist wirklich spannend.
Das heißt also jetzt so beispielsweise mal, dass, ich meine, wir kennen alle irgendwie einen Standard-Ping-Pong-Delay oder sowas. Und wenn ich das dann gerne in 3D haben möchte, dann würde ich dann hingehen und einfach das Wet-Signal im Endeffekt automatisieren und immer durch den Raum wandern lassen. Und dann habe ich meinen 3D-Delay.
Ich hab diverse Möglichkeiten. Entweder nehme ich ein Mono-Ding und mache genau das, was du sagst. Oder ich nehme halt Sound-Particles, einen Panner, dass er sich automatisch dreht oder so ein Random-Ding macht. Mhm. Also das ist eine der wenigen Sachen, wo es halt Presets gibt. Es gibt, die haben auch ein Ding, das heißt InDelay und dieses Cargo Cult Slapper heißt der Delay da, der hat's auch. Da kann man dann zum Beispiel auch drin dann sagen, da geht dann das Signal rein und dann kann ich sagen, ich kann bis zu 8 Delays anmachen und kann dann auch sagen, wo die sich hinpannen. Mhm. Ja, also die packe ich dann irgendwo hin und dann geht's halt weiter. Die bewegen sich aber nicht. Mhm. In diesem InDelay zum Beispiel von Sound Particles, da kann ich dann automatisieren oder Presets nehmen, wie die sich bewegen sollen und so ein Zeug. Das ist, da muss man erstmal reinsteigen. Aber im Großen und Ganzen ist es recht neu. Also am Anfang war es genauso, wie du gesagt hast. Du musst da anfangen, das rumzupannen. Und ich habe wirklich, wirklich, wirklich viel Arbeit damit verbracht, irgendwelche Sachen zu pannen oder so zu machen und habe jetzt halt die Templates dafür. Ne? Also ich habe, sagen wir mal, da gibt es eine Nummer auch wieder, ich werde Peter Gabel sagen, bis der Arzt kommt, bis er mich rausschmeißt, aber egal. Das ist eine Nummer, die heißt Love Can Heal und das ist so ein Song, wo so Einzelsounds die ganze Zeit so ein Bett bilden. Das ist also wirklich so ein Bi, 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 die ganze Zeit. Und da habe ich wirklich so einen Korkenzieher gebaut aus 10 Sounds, die sich im Prinzip hinterherrennen. Das hat ganz schön lang gedauert. Aber mittlerweile ist das halt in der Pro Tools Session, wo ich das einfach nur das Pan-Material importiere, das dann auf der Zeit drauf ist und ich dann dahin kopiere. Verstehst du? Also, dass ich wirklich so meine eigenen Sachen baue.
Es dreht sich halt nicht nur um dich rum,
es dreht sich wirklich, also
auf der X-Achse um dich rum, sondern quasi auch über dir rum.
Und dann eben mehrere hintereinander. Du bist halt wirklich in einem Kokon drin, der dich dann von überall anfasst.
Und dennoch ist es wahrscheinlich so, auch wenn du alles wild durch die Gegend fliegen lassen kannst, dass so, ich sag mal, die guten Regeln des Stereomixes immer noch greifen, oder? Also die Bassdrum und die Snare gehören vorne in die Mitte, oder?
Das ist die größte Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ganz viele tolle Sachen schon gebastelt. Also was ich jetzt gerade mache, ne, das ist so mein Privileg jetzt gerade. Mhm. Ich habe genug Arbeit. Ich habe keinen großen Overhead. Also ich bin nie einer gewesen, weißt du, ich wohne in einer Mietwohnung, das Studio-Ding ist alles so aufgebaut, dass keiner von uns, also es ist nicht so auf Kante, dass, ja, also das schaffen wir nicht, das muss so passieren. Das heißt, ich kann Sachen ausprobieren. Was super zusammenkommt mit dieser wunderschönen Zeit, in der ich gerade bin, wo halt wirklich Leute mich anheuern und zu sagen, hey Buff, bring mal deinen Tee mit, den würde ich auch gern trinken, so ungefähr. und ich konzentriere mich wirklich auf Produktion für Immersiv. Ne? Also wo ich halt wirklich, ich mache jetzt gerade im Augenblick eigene Sachen, probiere ich aus. Ich mache gerade eine super Geschichte mit Adrian Utley von Portishead auch in Real World Studios, wo wir wirklich einfach reine immersive Sachen machen, einfach zum Ausprobieren. Und das größte Problem, da bin ich drauf raus, ist tatsächlich der Beat. Wie nehme ich sowas in sich geschlossenes wie ein Schlagzeug immersiv aus, ohne dass ich den Punch verliere oder irgendwelchen Spieler-Achterbahn-Umfug mache. Und ich habe wirklich viele Sachen ausprobiert. Und ich finde es auch echt schwierig. Weil man will ja, ihr wollt ja nicht zu viel Raum haben. Also ich habe jetzt kein Problem, einen schönen Raum schön aufzunehmen in immersiv. Aber wenn ich den jetzt zu prominent mache, wer will sowas, ne? Also wer macht denn den Raumsound zu prominent in Stereo? Das ist immer ein Teil davon oder so. Aber wenn du das jetzt, wenn du es übertreibst, ne, außer du machst es mono, oldschool-mäßig oder so, dann ist dein Punch weg und so Sachen. Und da bin ich dran zu gucken, was es ist. Also im Großen und Ganzen, ja, das sind die Regeln des Stereo-Dings, wo du halt, wie ich vorhin meinte, ne, also die Sachen, die wirklich meine Aufmerksamkeit Und das ist ja, was Arrangement ist, ist ja das Lenken von Aufmerksamkeit musikalischer. Mhm. Also was meine Aufmerksamkeit wirklich haben soll, das kommt da von vorne. Das ist immer noch der Wumms-Bums und die Stimme oder die Hauptstimme. Und das sind halt die Fragen dann auch, die ich so total spannend finde in der Produktion. Wie kann ich das aufbrechen? Auch die Stimme. Und das ist übrigens wieder, da sind wir wieder bei den vielen Spuren. Da sind dann so Recken wie dieser Adrian Utley, von dem ich gerade gesprochen habe, der tatsächlich ja auch ganze Platten wie Dummy von Portishead in Mono gemacht hat. Erstmal ein bisschen skeptisch, was der ganze Scheiß soll. Und auch ein bisschen zögerlich, was eben die extra Arbeit angeht. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel in Stereo was fett machen wollt, dann doppelt ihr es. Na? Das heißt, wenn ich jetzt hier fett machen will, dann sollte ich es zumindest viermal machen. Ne? Also dann muss der Sänger halt noch ein paar Mal singen, dass es im Refrain Gurg macht oder dass die Gitarre Gurg macht und so. Und da ist ein bisschen Überzeugungsarbeit nötig.
Kann man dem Drummer nicht einfach so einen Array-Hut anziehen oder so?
Ja, aber dann ist die Frage, schau mal, willst du denn das? Willst du denn mittendrin sitzen im Schlagzeug? Wo ist denn dann die Kick? Ist die dann da? Oder ist die Snare dann hier neben dir? Dann sind wir wieder bei dem, was ich gesagt habe, dass es eben plötzlich waffig wird, weil es ja nicht mehr am Rand ist.
Klar.
Das habe ich alles schon probiert. Ich habe es drüber gehängt und dann plötzlich habe ich gedacht, naja, was ist denn das jetzt? Weil wenn ich den Druck hier haben will und plötzlich habe ich so ein herausgezogenes Irgendwas, was ist es denn dann? Und ist das dann das Hintere vom Schlagzeug oder das Vordere? Das sind so die Fragen, die dann eben kommen. Und wenn man verwöhnter Sack ist wie ich, kann man das eine Weile ausprobieren. Das ist total geil.
Genau, wir haben ja schon gesprochen, du kannst dich da gerade austoben. Es gibt noch nicht wirklich viele Richtlinien, sag ich mal, oder welche Audiostandards gibt es denn aber dann doch? Also wenn ich sowas jetzt beispielsweise zu Spotify hochlade oder auf sonstige Plattformen, gibt es da Lautheitsvorgaben oder sonstige eben Standards, wie gesagt, die ich einhalten muss?
Also es gibt so diverse, die sich auch langsam entwickeln. Auch da die Problematik, die ich vorhin schon gesagt habe, dass irgendjemand hat sich mal hingesetzt und hat ein paar Specs geschrieben, wenn man halt welche braucht. Und dann ist das so, wie Specs so sind, die entwickeln eine erstaunliche Religiosität. Einfach so. Und es ist enorm schwierig, die zu ändern, selbst wenn sich eigentlich der Inhalt ändert. Ne? Also ich gebe euch, ein paar Sachen sind wichtig. 48, ne? Also die ADM-Wave-Files, mit denen gibt man es ab. 48K 24-Bit. Also wenn ihr euch was mischen lasst für Atmos, bitte schickt 48K und nicht 44.1 und so. Mittlerweile kann man es auch bouncen 96 und so. Aber abzugeben sind bisher noch 48K 24-Bit. In den meisten Fällen, ganz viel Kleingedrucktes. Dann gibt es eine Lautheitsgeschichte, LUFS, minus 18 dB. Warum minus 18 dB? Ich habe das übrigens diverse Male ignoriert und nichts ist schiefgelaufen. Aber auch da wieder verwöhnter Sack, wenn man für Peter Gabriel arbeitet, sind Regeln erstaunlich biegsam. Die sind sie für euch nicht, wenn ihr euren Rap-Ding hochladet. Das wird nicht funktionieren. Minus 18, warum? Ich habe ja vorhin erwähnt, ist dieses Atmos-Zeug so eine für alle Lautsprecher funktioniert. Das heißt, ich mache zwar einen immersiven Mix, aber wenn ich nur Stereo habe, dann merkt es der Renderer und geht eben auf Stereo runter. Und die sich das ausgedacht haben, die haben gemeint, wenn es jetzt mal auf Mono faltet, dann ist bei minus 18 Lautstärke der Punkt, wo der Lautsprecher nicht explodiert. Daher kommt der Scheiß. Aber das ist bisher der Standard. Dann gibt es so ein paar kleingedruckte Sachen. Es gibt zwei Techniken in der digitalen Welt, die oft genutzt werden. Das eine ist das Demixing, was man ja jetzt schon öfter gehört hat. Da steht gerade Apple nicht so drauf. Das heißt, wenn ihr was demixt, was ich durchaus aber dann mache, also wenn ich jetzt zum Beispiel was Hip-Hopiges mache und da ist halt ein Sample drin und sagen wir mal, eine Gitarre ist rechts, dann demix ich die Gitarre raus und stecke die ein bisschen weiter raus. Mhm. Wenn das der Apple-Algorithmus mitkriegt, schmeißt er euch den Atmos-Mix runter von Apple Music. Und das
Label kannst du da den Hintergrund nochmal erklären? Also ist ja wahrscheinlich wegen Abmixe, weil der...
Das ist das andere tatsächlich, weil Abmixe sind auch nicht erlaubt. Das heißt, du kannst jetzt nicht einen Stereo-Mix nehmen, den durch ein Plugin durchjagen. Abmixer ist was so tut, als wäre es dann Multikanal. Das ist im Prinzip wie ein Reverb, der es dann hochpimpt. gab in den 60ern gab es auch Fake-Stereo, wo man irgendwas, egal, ganz schlimm. Das ist auch okay so, bloß die Problematik ist wiederum die Rigidität der Regel, weil ich zum Beispiel nehme durchaus Abmixer in meiner Session, wo ich halt sage, okay, ich habe jetzt da, sagen wir mal, wenn ich jetzt einen Stem habe, das ist ein Streicher-Stem, dann kopiere ich den und mache einen Abmixer drauf. Und plötzlich ist das ein viel geilerer Reverb, 3D-Reverb, als irgendwas anderes. Das heißt, ich habe immer noch das Stereo-Ding vorne und dann hinten habe ich diesen Abmix. Und wenn da jetzt jemand sagt, da darf kein Abmix drin sein, dann ist das völlig sinnfrei in dem Zusammenhang. Ja, das Gleiche mit D-Mixing. Wenn ich jetzt natürlich nur diese schlecht klingenden, bis heute noch schlecht klingenden D-Mix-Sachen nehme, wenn ich jetzt ein Stereo-Ding nehme, das auseinanderfriemel, und daraus meinen Atmos-Mix baue, dann ist das vielleicht suboptimal. Wo ich mir aber auch denke, dann kannst du so Sachen, es gibt diverse Sachen, die ich jetzt bisher noch nicht hatte, aber Freunde von mir, die machen dann ein Boxset von irgendwas von 1972. Da machen sie einen Atmos-Mix, die machen es auch echt gut. Und dann ist halt von den 11 Songs auf der Platte, gibt's nur noch 10 Multitracks. Was macht man denn dann? Und dann nimmt man, kann man durchaus ja bei den 11. den D-Mixer nehmen und einen anständigen Mix draus machen. Da gibt's wirklich gute Sachen. Und da jetzt von vornherein zu sagen, das darf nicht sein, ist ja komisch.
Klar.
Aber das sind die Regeln wirklich. Da muss man muss zumindest wissen, wenn man das Risiko eingeht, dann bitte bewusst.
Okay. Ja, dann sind wir schon bei der letzten Frage angelangt, tatsächlich. Mein Kollege, kann das sein? Macht dich jetzt ein bisschen groß hier. Vielleicht kannst du es kurz halten.
Vergiss es. Kennst du mich überhaupt nicht?
Was wäre deine Empfehlung, wenn sich jetzt jemand unserer Hörerinnen oder Hörer dazu entschließt, ja, das Thema probiere ich jetzt mal aus, das gehe ich jetzt mal an. Was sind für dich so die ersten drei Schritte, wenn man Immersive Audio produziert, auf die man achten sollte?
Na, die großen Fragen, die man sich stellen soll, macht's musikalisch Sinn? Ja, das ist eigentlich alles. Alles andere habe ich euch schon erzählt. Also ihr müsst halt gucken, warum was wo ist. Ja, wie umhüllt es euch? Warum tut ihr es dahin, wo es ist? Funktioniert das Schlagzeug hinten? Ich sag nein. Wenn ihr sagt ja, warum wollt ihr es da haben? Ja, so Sachen. Aber macht es musikalisch Sinn? Was ist der Sinn dahinter? Ich gebe euch ein Beispiel. Letztes Peter Gabriel Beispiel, ich schwör's. Da gibt's eine Nummer, die erste Nummer, die heißt Panopticon. Und im Stereo ist ein Refrain, da geht die Sonne auf. Ne? Da ist so erstmal so ein elektronisches Piep-Piep-Piep-Zeug und dann geht plötzlich so eine akustische Gitarrensonne auf. Und im Stereo waren es zwei Gitarren und die Sonne ging auf. Bei mir ging die Sonne nicht auf, weil es ja nur zwei Gitarren waren. Das kam also von da irgendwo. Und dann habe ich mir ein Herz genommen, so ging das dann auch los. Ich habe gesagt, kann ich noch ein paar Gitarren aufnehmen? Und dann durfte ich das machen. Und dann waren es plötzlich, ging die Sonne bei mir auch auf, weil es eben von überall her kam. Der Punkt ist der, lohnt sich das? Was will die Musik? Warum soll ich das machen? Also jetzt hinzugehen und auf Teufel komm raus irgendwas irgendwo hinzustellen, ist völliger Unfug. Also überlegt euch, was eure Musik verlangt und warum ihr es machen wollt. Und dann ist eben natürlich die Frage, wollt ihr einfach nur mal was mischen, weil es jemand will? Dann probier es einfach mal aus. Spaß machen tut es auf jeden Fall. Ja? Wollt ihr was dafür machen, was ich euch nur empfehlen kann? Und dann ist die Frage, was wollt ihr ausdrücken? Schreibt ihr einen Song dafür? Wie hilft euch die Größe des Raums mit euren musikalischen Ideen? Wie steht's im Weg? Ist ein Hin und Her zwischen groß, klein? Ja, lauter so Sachen. Einfach, da muss man drüber nachdenken, was ist der musikalische Sinn? Das ist also nicht, das ist wirklich mein Hauptmantra. Es ist nicht eine Mischübung. Es ist eine Musikmachübung. Und das ist die Frage, die man sich fragen sollte. Warum will ich Musik dafür machen und wie mache ich Musik dafür? Kurz genug?
Ich kann es schneiden, ja.
Oh Gott.
Danke dir. Ja, ich frage mich halt auch, ist jetzt vielleicht der nächste Schritt, ja, die Vermarktung. Also es ist ja auch für Künstler eine Möglichkeit, auch nochmal die Musik anders zu vermarkten. Ich weiß halt, bin mir nur nicht so sicher, ob es als Merch funktioniert, wie das beispielsweise du hast als eine Vinylplatte, die auf Konzerten halt echt gut verkauft wird, sage ich jetzt einfach mal, ne, weil das ist irgendwie so diese Haptik und es ist so ein bisschen dieser Sammlerwert, sage ich jetzt einfach mal, ne. Ich glaube, da können Bands auch und Künstler nochmal kreativ sein, wie sie dann dieses Format auch für sich nutzen, um es auch zu vermarkten. Also ich glaube, da haben wir auch demnächst jemand mal im Podcast zu Gast, wo wir dann nochmal drüber sprechen, über solche Geschichten.
Ja, da gibt es mehrere Sachen, ne? Also das Klassische ist halt eine Blu-ray, aber da braucht er halt die ganze Infrastruktur. Da braucht er halt einen Blu-ray-Player und dann irgendwas, was Dolby dekodieren kann und dann viele Lautsprecher oder eine Soundbar. Es gibt aber auch eben immer noch das Binaurale, ne? Also ich halte es immer noch kurz. Man kann ja immer noch einen dezidierten Binaural-Mix machen. Das muss ja nicht Dolby Atmos sein. Und wenn ich das mache, kann ich den auch auf eine Platte tun. Also da gibt es wirklich viele Sachen zu. Und da kann ich es auch verkaufen auf Bandcamp oder was auch immer.
Ja.
Gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, das einzige größte Problem, was es noch gibt, meiner Meinung nach, für die Vermarktung, ist, dass, wenn du es jetzt streamst, was ja die Haupthörquelle ist, dass du immer einen Stereo-Mix mit abgeben musst. Also auch eine von den Peter Gabriel-Sachen war, wir wollten eigentlich meinen Mix, den Inside-Mix, ohne Stereo-Mix rausbringen, also als einzelnes Ding. Und das wurde uns nicht erlaubt. Du kannst also nicht einen reinen 3D-Mix machen. Das heißt also, die Leute, die diesen 3D-Mix abgeben, die haben keine Möglichkeit, ihre Kundschaft nur zum 3D-Mix zu ziehen. Sprich, du hast extra Ausgaben, um diesen 3D-Mix zu machen, kriegst aber nicht mehr als für den Stereo-Mix, weil es ja nichts Eigenes ist. Mittlerweile ist Apple soweit, dass sie euch 10% mehr auszahlen, wenn es einen Atmos-Mix dazu gibt. Aber besser wäre es meiner Meinung nach, dass ich, was ich ja finde ich auch als Künstler tun dürfen sollte, einfach nur einen 3D-Mix abgeben kann. Dass ich sagen kann, so, ich mache jetzt einen Song in 3D, ich habe keinen Gedanken an Stereo verschwendet, voilà. Ich hatte auch die sehr lustige Idee, wie ich finde, Peter Gabriel ein Sprüchlein machen zu lassen, wo er gesagt hätte, hallo, hier ist Peter Gabriel. Das ist nur ein 3D-Mix. Wenn ihr Stereo hören wollt, dann geht dahin. Dass das die Stereo-Version ist.
Das wurde auch
fand
nicht
leider keiner so lustig wie ich.
Ja, cool. Dann sind wir schon am Ende angelangt. Aber vielleicht, weil du ja auch schon binaural angesprochen hast und die Version, also die Mischung für den Kopfhörer. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, ja? Überall heißt das Musikproduktion in 3D-Audio für Kopfhörer. Ich warte auf die nächste Version und ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes. Also wer da in das Thema einsteigen möchte, kann sich das Buch gerne zulegen. Oder ich habe mir ein Gewinnspiel überlegt. Ich habe eine Strichliste geführt, wie oft Hans-Martin Peter Gabriel gesagt hat. Und wenn mir sagt, wie oft er das gesagt hat, der kriegt das Buch. Also an Redaktion der Sound and Recording schreiben, einfach Buff-Buch als Betreff und die Anzahl der genannten Peter Gabriels.
Ich kann euch die, also für den Höchstbietenden kann ich die Audiospur von meinem Gelaber verkaufen, wenn ihr wollt. Und dann teilen wir uns den Preis. Ich krieg das halbe Buch.
Okay.
Genau. Übrigens, es steht in dem Buch nichts drin über Atmos, das muss ich jetzt mal sagen.
Genau, es geht ja nur um Kopfhörer.
Ja, genau. Das war Prä-Atmos quasi.
Ja. Aber vielleicht noch mal kurz die Frage an dich, wo findet man dich denn online? Also vielleicht kannst du kurz deine Social-Media-Aktivitäten oder Channels hier preisgeben oder Websites mäßig.
Ich bin da sehr unzuverlässig, muss ich gestehen, weil das ist immer, wenn wirklich viel zu tun ist, dann egal, aber es gibt was. www.buffwerk, wie das Kraftwerk, buffwerk.com, das ist meine Webseite. Und da findet man den Rest auch tatsächlich, wenn man da hingeht. Da gibt es auch Links zu meinem Instagram, LinkedIn, Facebook, all so ein Zeug.
Cool, super. Ja, und wer noch mehr von deiner Stimme hören möchte, der kann sich auch den allerersten Podcast von Sound Recording anhören. Ich glaube, es ging um die Musik, um die Geschichte der DAW und die Entwicklung der Musikproduktion. War es immer noch die meistgehörte Episode? Scheint
bis jetzt
gewesen zu sein. Bis jetzt, genau. Alles klar. Hans-Martin, es war mir eine Freude. Es war schön, dich mal nochmal zu sehen. Es war schon ein bisschen länger her, um mit dir zu sprechen. Es war sehr unterhaltsam. Schreiben auch die Leute, die live dabei waren und sagen auch, du hast eine sehr angenehme Sprechstimme. Sie würden dich dann auch buchen als Sprecher für ihr nächstes Hörbuch. Genau. Also ich hoffe, wir sehen dich dann nächstes Jahr, Anfang des Jahres wieder.
So machen wir das. Ihr meldet euch. Drückt mir die Daumen für den Grammy.
Das machen wir. Wir sind in Gedanken bei dir und drücken die Daumen. Alles, Dankeschön. Was wir haben. Klar, cool. Danke super. Dir, ja.
Vielen, vielen Dank.
Mach's gut. Yo.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. Ja, super Typ. Ich hätte auch noch gefühlt ewig mit ihm weitersprechen können, weil mich einfach so viele Themen noch interessieren rund.
Ja, ja, absolut.
Und um dieses.
Also gerade dieser.
Ich habe nämlich gerade.
Dieser Kreativbereich einfach, dieses, was kann man da überhaupt alles veranstalten? Ne? Also man malt ja quasi den Raum, ne? Man befüllt ihn mit Dingen und das hört sich schon ziemlich, ja, ziemlich magisch an. Also du packst das dahin und das dahin und irgendwie ergibt das dann ein Ganzes. Ne?
Ja, also ich habe gerade einen Mix gemacht, habe Mixing-Feedback an Waldemar eingereicht und er meinte so, die erste Zeile war, Marc, ich habe leider gar nichts auszusetzen.
Das ist aber schlecht.
Das fand ich noch nicht schlecht. Leider nichts auszusetzen. Mhm. Ich glaube, den Mix mag ich jetzt mal in Binaural.
Ja, cool.
Also, ich glaube, den gehe ich jetzt mal an. Und genau, muss mal gucken. Irgendwas wollte ich noch sagen, das habe ich jetzt vergessen. Egal. Ja, also dieser Korkenzieher, den fand ich zum Beispiel
total spannend,
ne? Ja. Dass man in diese Richtungen denkt, was kann ich dann mit noch machen, welche kreativen Dinge.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Fand ich cool. Mixdown der Woche. Du hast Urlaub gemacht, sehe ich.
Genau, ich habe Urlaub gemacht, dann ging es auch wieder los und jetzt gibt es beispielsweise endlich in diesem Haus einen Glasfaseranschluss, was sehr, sehr schön ist. Also der ist angeschlossen, der ist auch jetzt in Benutzung und ich hatte vorher mit meinem klassischen Telekom-Anschluss nichts zu meckern, das war alles super und bisher funktioniert auch der Glasfaseranschluss tadellos und es ist halt jetzt alles schneller. Ne? Also das ist eine feine Sache. Hätte ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass das so stressfrei ist. Ne? Also war easy. Da gibt es, glaube ich, andere im Wohngebiet, wo das nicht so gut geklappt hat, leider. Aber ja, ich drücke einfach mal die Daumen, dass das so bleibt. Also feine Sache bisher. Und ansonsten haben wir uns ein Sofa gekauft und das ist voll geil.
Ein Studiosofa?
Nee, ist kein Studiosofa, ist ein Wohnzimmersofa und da bin ich sehr happy drüber.
Das hast du jetzt erstmal eingeweiht die letzten Tage, wahrscheinlich die letzten Wochen.
Ja, noch nicht genug und das wird jetzt spätestens nochmal am Wochenende passieren. Und nee, ich bin sehr happy.
Cool. Ja, ich bin ja hier im neuen Raum und ich hatte ja vorher diese EK Multimedia Arc Studio, also dieses Raumanpassungssystem, eine kleine Hardwarebox. Konnte man auch einmessen, quasi sein Studio, seine Abhörsituation mit einem Mikrofon, was mit im Lieferumfang dabei war. Damit habe ich jetzt gearbeitet. Und jetzt dachte ich mir, okay, ich habe ja die KH120 DSP, also die Zweier mit DSP. Und da gibt es ja auch dieses MA1 Mikrofon mit dazu. Und jetzt habe ich tatsächlich einfach mal eingemessen. So, es irgendwie fühlt sich komisch an, seine Lautsprecher in ein Netzwerk zu integrieren. Das ist irgendwie, war ein witziges Gefühl. Mhm. Aber dann hat dieses Einmessen echt gut funktioniert. Ich muss sagen, das Ergebnis ist subtil, aber schon hörbar. Man sieht ja dann auch diese Vergleichskurven. Und was ich ganz spannend fand, war die Zielkurve. Man konnte da was auswählen. Da war halt der Vorschlag war, dass es auch eine leichte Bassanhebung gibt bei der Zielkurve. Das hat mich ein bisschen überrascht irgendwie. Aber habe ich dann nochmal ausprobiert und fand es jetzt eigentlich ganz cool, weil normalerweise, also ich mag eigentlich eher so den, ich mag gar keine so wirklich basslastige Musik. Also beziehungsweise wenn ich mische, ich mische gar nicht so sehr basslastig, muss ich sagen. Aber das hat dann doch auch der Raumakustik gut getan, fand ich. Also da bin ich echt happy mit.
Also ja, besser als mit dem Arc oder anders einfach oder?
Es ist anders. Ob ich es besser, wirklich besser finde, kann ich tatsächlich ehrlicherweise noch nicht genau sagen. Mhm. Ich finde es halt cool, dass man einfach dann nicht ein zusätzliches System braucht, dass ich jetzt hier ein Gerät weniger auf meinem Studiotisch stehen habe, dass es auch sehr gut funktioniert auf jeden Fall. Aber ob es jetzt besser funktioniert, kann ich gar nicht sagen. Also ich hatte auch vorher so einen Knopf, da konnte ich das an- und ausschalten und immer mal vergleichen. Das fand ich ganz gut. Jetzt im Moment muss ich die Lautsprecher dann halt immer mit dem Netzwerk verbunden haben, dann die Software öffnen und dann kann ich es halt an- und ausstellen, kann auch verschiedene Presets dann machen. Also theoretisch könnte ich jetzt noch ein Setup machen, wo die Ziellinie, so nenne ich es jetzt einfach mal, die Zielfrequenz einfach keine Bassanhebung hat oder so, ja. Da kann man sich verschiedene Setups bauen. Das ist natürlich cooler. Beim Arc hast du halt ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich weiß es nicht genau, aber ich hatte halt einfach nur ein Preset, das habe ich immer an und aus gemacht, so, ja. Und selbst, klar, wenn du mehrere Presets beim Arc auswählen müsstest, das gibt's wahrscheinlich, aber da müsstest du halt auch wieder die Software laden und das neue Preset auf diese Hardware spielen oder ja. So, keine Ahnung. Ja, das war so mein Mixdown und ich habe mir die Hobbit-Trilogie, haben wir uns hier reingezogen. Und ich finde es immer noch geil, muss ich sagen. Also es ist einfach richtig gut produziert, obwohl das jetzt schon länger her ist. Also bei Herr der Ringe fällt es dann schon auf, dass es ein bisschen länger her ist, aber Hobbit-Trilogie fand ich gut. Und von meinem Synthesizer-Ausraster-Synth-Wahn erzähle ich euch dann in den nächsten Wochen, weil da bin ich ein bisschen eskaliert tatsächlich.
Das ist schön. Nee, alles klar, mach das mal.
Also ich habe jetzt aktuell so einen Sonic Ware Synthesizer mal ausgeliehen bekommen. Also so ein, ja, und hier habe ich jetzt so diverse andere kleine Sachen, die ich zusammenschalte und wo ich dann hier stehe und meine Klanglandschaften mache, auch mit Gitarreneffekten und so. Also
der Mann wird wahnsinnig so langsam.
Da kann ich euch in der nächsten Zeit viel von berichten.
Sehr gut. So fängt's an.
Genau. Aber der Gear Corner diese Woche besteht nicht nur aus meinem Synth-Setup, sondern da haben wir ein paar Sachen jetzt rausgesucht. Willst du anfangen oder?
Ja, von mir aus gerne. Es ist NAMM-Zeit. Das heißt, jetzt kommen die Meldungen im Endeffekt im Stundentakt und von daher macht das eigentlich gar nicht so viel Sinn, sich jetzt auf ein paar Sachen zu fokussieren. Von daher schaut, was da alles so noch kommt und sind schon diverse interessante Sachen angekündigt. Wir fangen mal an mit einem neuen Mikro von Shure, und zwar dem Shure MV7i, die mehrfachste Reinkarnation von dem NV7, was wiederum halt, ja, sagen wir mal, eine Variante vom SM7 ist, günstiger, aber dafür USB-C-Anschluss, also im Endeffekt ein wunderbares Podcast, ein Streaming-Mikro, und die haben sich jetzt was ziemlich Cleveres überlegt, und zwar hat dieses Mikro einen XLR-Anschluss, und zwar einen Eingang. Das heißt also, dass an das Mikro kann man ein weiteres Mikro anschließen, was ziemlich clever ist, finde ich eigentlich. Also wenn man einfach mal sagt, okay, es kommt halt mal jemand dazu, dann hängt man den halt an sein Mikro dran. Und einfach mit einem zweiten Mikro. Man braucht also kein Audio-Interface mehr, weil das Audio-Interface ist in dem Mikro drin und hat dann jetzt quasi zwei Kanäle. Der Preamp macht 60 dB. Ja, das reicht für ein SM7, zumindest für das normale, vielleicht so gerade, je nachdem, wie rauschfrei der ist. Aber ansonsten, also das ist eigentlich ziemlich clever. Ich glaube, ansonsten ist es featuremäßig mit dem normalen MV7 identisch. Es gibt ja so diese diversen Digitalfunktionen und Automatisierungen da drin, also Auto-Leveling, und es gibt diesen digitalen Popschutz, wo ich ihn immer noch gerne mal ausprobieren würde, wie das so funktioniert. Aber nee, ein Mikro-Eingang am Mikro, coole Idee.
Nee, fand ich auch gut. Nur deshalb habe ich es auch hier reingepackt, weil normalerweise wäre es ja nicht so spannend, als wie du schon gesagt hast, die 1000. Neuauflage ist als USB-Version. Aber das fand ich auch, wie du schon gesagt hast, recht clever. Vor allem, weil man es ja dann einfach an USB-C mit dem Smartphone verbinden kann und hat dann direkt zwei Mikrofone, ist beim Podcasting unterwegs. Natürlich sehr, sehr praktisch, preislich. Ich weiß nicht, hast du es schon erwähnt?
3,89.
Ja, was okay ist, ne?
Was okay ist. Ja, ist ein Shure-Mikro.
Ja. Jo, dann haben wir noch was Hochpreisiges hier im Angebot. Kaufe ich mir ein Haus oder einen Studio-Lautsprecher?
Ja, ein hochpreisig und
also
schwer.
Also nur einen. Oder ein Auto? Kaufe ich mir ein Auto oder einen Lautsprecher?
Ja, einen Lautsprecher. Und den legst du dann in den Kofferraum von deinem Opel Corsa. Und dann hast du Bass.
Genau. Ja, mach du weiter.
Nö, mach ruhig.
Genau, also es gibt passive Studiomonitore für die absoluten Pros, würde ich jetzt einfach mal sagen. Die Vocal Utopia Main. Die sind halt richtig riesig. Ich weiß nicht, haben wir die Abmessungen hier irgendwo stehen? Die Maße? Haben wir die da irgendwo stehen?
Ich guck mal gerade.
Also das Einzige, was wir zahlentechnisch hier haben, ist, dass es zwei Modelle gibt. Mhm. Einmal die 212 und ich glaube Utopia Main 112 gibt es. Und das kleine Modell kostet tatsächlich $29.999 und die großen kosten $49.999. Nee.
Also die Maße haben wir nicht. Sie sind groß und sicherlich schwer und die kleinen haben einen 1,5 Zoll Hochtöner, einen 5 Zoll Mitteltöner und einen 13 Zoll Tieftöner. Und die 212er hat dieselben Maße, allerdings zwei Mitteltöner, zwei Tieftöner.
Ja. Ja, also schon mal eine Ansage. Ne? Mhm. Also, aber haben wir auch eine externe Verstärkung? Klar. Also bei der Größe ist
bei der Größe.
Mhm. Bei der Größe passt die Endstufe nicht mehr rein. Genau. Ich war jetzt einfach mal nur ein Highlight, dass man mal so ein Produkt reinnimmt, was aus diesem High-End-Bereich ist. Und Focal ist einfach auch eine gute Marke, ne? Kann man nicht sagen.
Also manchmal muss es auch einfach ein großer Lautsprecher sein.
Genau. Mehr Bass.
Ja. Dann noch was Interessantes von Blackline Audio.
Was du ziemlich cool fandest, ne?
Genau, richtig. Und zwar Patch Bass mit Display. Gab es das vorher noch nicht oder ist es mir einfach entgangen? Aber es ist ja einfach eigentlich eine geniale Idee. Einerseits ja, andererseits nein. Also es gibt zwei Varianten davon. Es gibt eine Titifone Patch Bay und es gibt auch eine Klinken Patch Bay, die sich preislich, wie das halt so mit Titifone und Klinke ist, relativ stark unterscheiden. Wir haben die Titifone für 999 US-Dollar und die Klinken Patch Bay für 399 US-Dollar. Aber ansonsten sind die featuremäßig, soweit ich das überblicken kann, identisch. Wobei die Titifone natürlich deutlich mehr Anschlüsse hat, weil einfach kleinerer Stecker. Also es ist eine Patch Bay, die aber jetzt nicht wie so oft auf einer Höheneinheit ist, sondern auf zweien. Und oben über den Anschlüssen ist einfach ein Display drüber. Und das kann man dann halt einfach mit einer USB-Tastatur beschriften. Also die Beschriftung steht halt jetzt in einem Display dran. Und das ist einerseits irgendwie total clever und andererseits auch vielleicht überflüssig, muss man sich überlegen. Also wenn man eine Patchbay hat, die man einmal bestückt und nie wieder ändert, dann braucht man auch kein Display, würde ich sagen. Dann klebst du einen Zettel dran und dann ist gut. Der einzige Vorteil vom Display meiner Meinung nach ist dann eben, dass es leuchtet. Also dann spart man sich vielleicht die Rackbeleuchtung, um zu gucken, wo man nochmal was einstöpseln muss. Wenn man aber eine Patchbay hat, an die auch immer mal wieder sich ändert, also gerade in so Setups, wo beispielsweise, nehmen wir mal irgendwie so ein Setup wie beispielsweise bei dir, du versuchst jetzt gerade irgendwie diverse Gitarreneffektgeräte, keine Ahnung was alles, und wenn du sagst, okay, ich packe mir die auf eine Patchbay drauf, um es einfacher zu verkabeln, aber du wechselst das dann wieder jede Woche, für dich wäre das gar nicht so schlecht, sonst musst du ja jedes Mal den Streifen neu ausdrucken, ne? Oder du machst es so wie viele andere und sagst, oh, ich habe ein paar Sachen an der Patchbay geändert, aber nee, neu beschriften ist egal. Warum kommt denn da kein Signal an? Verstehe ich gar nicht. Ne? Also sowas gibt es ja auch. Ne?
Ja, ich habe da leider auch gerade drüber nachgedacht.
Ja, also ist mir auch passiert. von daher finde ich eigentlich, ich finde die Display-Lösung eigentlich sehr, sehr angenehm, weil
ist cool.
Ja, es ist, es macht das Editing der Beschriftung doch einfacher. Und ich glaube, im Vergleich zur normalen Patchbay, es gibt ja auch ohne Display von Blackline Audio, ist der Aufpreis auch, glaube ich, gar nicht so hoch. Ich meine, es geht irgendwie um einen 100 € rum oder sowas. Also klar, es ist ein Aufpreis, der ist vorhanden. Und für den Preis kriegst du auch von diversen Herstellern komplette Patchbays. Aber ja, ist auf jeden Fall mal eine nette Variante. Das Einzige, was ich schade finde, ist halt, du hast die beiden Patchbay-Reihen und dann da oben drüber die beiden Display-Reihen. Das finde ich ein bisschen komisch. Warum hat man nicht eine Display-Reihe gemacht, dann die beiden Patchpunkte, dann unten drunter noch eine Display-Reihe. Klar, dann hätte man zwei Monitore gebraucht, also zwei Displays.
Also ja, wahrscheinlich
kostenmäßig.
Bei der Entwicklung vielleicht.
Ja, aber es wäre von der Lesbarkeit her cleverer gewesen.
Wäre natürlich cooler gewesen, klar.
Ja, aber trotzdem.
Aber coole prinzipiell. Gab es nicht noch irgendwie Synthesizer-News?
Ja, gibt es bestimmt. Also Korg hat schon diverse Sachen angekündigt, aber da ist jetzt nichts irgendwie Revolutionäres dabei. Also, der Kronos kommt wieder. Ist aber das gleiche Gerät wie früher, nur mit schnellerer Hardware drin. Der, wie heißt er denn? Ich kann es mir nicht merken. Er heißt nicht Monopoly, sondern so ähnlich. Der neue von denen gibt es jetzt auch, wie beispielsweise hier ModWave und WaveState und so weiter, auch als als Rack-Gerät.
Und ordentlich rausgehauen. So ein Mini-Core. Ein
Mini-Core kommt SM. Noch,
genau. Boah, der ist echt sehr, sehr,
sehr
klein. Und ja, der hat halt an der Vorderseite, das Gerät ist ein bisschen höher. Also es ist ein kleiner Synthesizer mit Tastatur und hat dann die ist ein bisschen höher und dann sind halt da vorne die ganzen Potis und Fader an der Vorderseite. Das finde ich ein bisschen, ist irgendwie eine coole Idee, aber ich bin gespannt, ob sich das in der Praxis irgendwie
ist halt sehr retro,
bewährt.
Ne? Ansonsten,
ja. Diesen Multipoly gibt es jetzt als Desktop-Version.
Genau, die Gerüchteküche kocht. Hieß zum Beispiel dann irgendwie, es kommt endlich mal was Neues von ASM, weil ich meine, die haben den Hydra-Synth rausgebracht, der war sehr erfolgreich. Danach war nie wieder was davon zu hören, außer dass sie den halt gepflegt haben. Und dann gab es irgendwie angeblich, dass der Livia-Synth oder so ähnlich kommt, weil den haben sie sich irgendwann mal gesichert, den Namen. Das wurde dann aber auch direkt wieder dementiert. Ist auch die Frage, ob man das dementiert, um ihn dann doch anzukündigen. Werden wir alles sehen. Also es tröpfeln ja momentan einfach die News rein.
Genau. Vielleicht machen wir eine Episode, so mit der spontanen Episode mit den besten ja, News für uns beide.
Ja.
Okay.
Ansonsten warten wir einfach mal, drücken die Daumen, dass es eine schöne Sendung wird. LA geht es ja momentan leider ein bisschen drunter und drüber.
Genau, unsere Gedanken sind natürlich alle
genau
bei den Betroffenen.
Jawohl.
Da hat es ja einige auch erwischt, auch aus dem Musikbereich.
Richtig.
Ob Clear Mountain oder auch Greg Wells. Ja, das ist natürlich sehr, sehr traurig.
Ja, und allgemein halt einfach problematische Situation da. Also.
Genau. Ja. So ein richtiger Downer am Schluss.
Ja, aber ist halt leider so, ne?
So ist es leider. Genau, ich fliege auch dieses Jahr leider gar nicht zu NAMM. Unter anderem auch deshalb. Aber ja, genau, wir drücken die Daumen.
So machen wir das.
Dass es da bald besser wird.
Aber bis dahin erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert von Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc, natürlich. Vielen Dank an den lieben Hans Martin, dass er uns nochmal hier so einen Rundumschlag in Sachen 3D-Audio gegeben hat. Wer ist denn beim nächsten Mal dabei?
Genau, wir sind zurück am 30. Januar und dann sind wieder die Jungs von Hofer mit am Start und wir sprechen über Raumakustik. Ich habe ihnen nämlich mal, ja, ich habe ihnen Bilder geschickt und die Maße von meinem neuen Raum hier und wir arbeiten da jetzt ein Akustikkonzept aus und vielleicht können wir da schon in dieser Episode, das ist zumindest das Ziel, ein bisschen darüber reden.
Ja, und für 3D-Audio-Räume sicherlich auch nicht ganz unwichtig.
Bestimmt.
Alles klar.
Alles klar.
Bis dahin bleibt ihr bitte alle gesund, habt Spaß, macht's gut und tschüss.
Macht's gut, ciao.